Glück auf! Willkommen in der Graukaue. Dies ist Kurvenschubser. Moin André.
Moin Michael.
Wir hatten ursprünglich angekündigt, dass wir heute über unsere Doktorarbeiten sprechen würden, aber das tun wir jetzt doch nicht. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Unser Plan war es ja, also Ende November hatten wir uns in Hamburg getroffen und hatten überlegt, dass wir uns da zusammensetzen und ein bisschen über unsere Doktorarbeiten sprechen, aber wir waren noch was essen und haben es dann doch nicht mehr geschafft. Und da wir mittlerweile Mitte Dezember haben, dachten wir, schieben wir mal eine Folge ein zu Weihnachten. Und ja, kannst du auch direkt mit anfangen, würde ich sagen.
Ja, das Weihnachtsfest ist mittlerweile auch von Ökonomen beleuchtet worden. Bei Ökonomen ist ja mittlerweile nichts mehr sicher, wie wir wissen, also auch nicht Christmas. Das gilt insbesondere auch für amerikanische Ökonomen, die sich damit schon geraume Zeit auch beschäftigt haben. Und ja, wenn man an Weihnachten denkt, das hat eine ganze Menge ökonomische Aspekte, was die Preisentwicklung von bestimmten Gütern anbelangt, wie zum Beispiel Benzin, Gas oder auch Reisen, aber bezieht sich natürlich auch darauf, auf das Geschenkverhalten der Leute und wie das ökonomisch zu bewerten ist. Und damit würde ich gerne einsteigen, bevor du dann auch noch auf andere Aspekte des Weihnachtsfestes zu sprechen kommst. Und zwar ganz konkret mit einem empirischen Papier, das unter anderem von einer ehemaligen Kieler Kollegin, unserer beider Kollegin Laura Bürg, verfasst wurde. Und das Paper heißt The Deadweight Loss of Christmas, A Reply.
Mittlerweile ist
zusammen mit Simon Pomeranz verfasst.
Laura ist mittlerweile in Göttingen an der Uni. Oder zumindest sind das die Informationen, die ich im Zusammenhang mit diesem Paper gefunden habe. Ich nehme mal an, dass sie da immer noch ist als Postdoktorandin.
Genau, völlig richtig. Das ist auch in der Göttinger Working Paper Series erschienen und die empirische Untersuchung wurde auch unter Göttinger Studenten durchgeführt. Also insofern ist davon auszugehen, dass sie zumindest zum Untersuchungszeitpunkt noch in Göttingen war und auch zum Zeitpunkt, in dem das Papier geschrieben wurde. Und das Papier selbst ist eben, wie gesagt, relativ aktuell, stammt vom letzten Weihnachtsfest sozusagen, vom Dezember 2018. Und The Deadweight Loss of Christmas, gut, als aus der Wohlfahrtsökonomie wissen wir ja, was ein Deadweight Loss ist. Das ist sozusagen ein Netto-Wohlfahrtsverlust, der sich aus Marktverhalten ergeben kann. Wir kennen das zum Beispiel im Zusammenhang mit externen Effekten, seien sie positiv oder negativ. Wenn jetzt zum Beispiel die Produktion oder der Konsum eines Gutes mit einer negativen Umweltwirkung verbunden ist, die wiederum von den Produzenten oder Konsumenten in ihrem Verhalten nicht berücksichtigt wird, dann kann das dazu führen, dass die Marktlösung ineffizient wird im Hinblick auf die Menge an verkauften Gütern und deren Preis und damit dann sozusagen ein Netto-Wohlfahrtsverlust im Vergleich zu einer wohlfahrtsoptimalen Situation entsteht. Und dieser Netto-Wohlfahrtsverlust wird eben in der mikroökonomischen Wohlfahrtstheorie auch als Deadweight Loss bezeichnet.
Wobei es natürlich, also positive Externalitäten führen genauso, nicht genauso, aber positive Externalitäten führen auch zu einem Netto-Wohlfahrtsverlust. Steuern, Subventionen, Handelszölle, viele verschiedene staatliche Interventionen.
Genau, staatliche Preisverzerrungen, Steuern, Zölle, weitere Beispiele dafür, wie sozusagen dann auch durch eine Intervention Marktergebnisse verzerrt werden können.
Ja, auch Mindestpreise, Höchstpreise, alles Mögliche. Potenziell.
Genau, also im Grunde alles, was sozusagen dann von der klassischen reinen Marktlösung abweicht, wo sich Angebot und Nachfrage dann letztendlich zu einem Punkt akkumulieren, wo dann ein wohlfahrtsoptimaler Marktpreis erzielt wird und eine wohlfahrtsoptimale Menge des betreffenden Gutes abgesetzt wird.
Abgesehen von den staatlichen Interventionen gibt es natürlich auch sowas wie Monopole, also unvollkommene Konkurrenz, die auch zu einem Netto-Wohlfahrtsverlust führt, ohne staatliche Intervention. Also die Liste ließe sich weiter fortsetzen.
Genau,
aber es sind nicht nur Interventionen.
Genau, also im Grunde eben sämtliche Quellen des Marktversagens hinterlassen eben in der Konsequenz auch einen Deadweight Loss im Vergleich eben zu einem wohlfahrtsoptimalen Ergebnis. Und ja, gut, jetzt fragt man sich, wie kann man das mit dem Weihnachtsfest in Einklang bringen? Worum geht's hier überhaupt? Es geht ganz konkret um die ja in westlichen Ländern lang verbreitete Tradition des Schenkens an Weihnachten. Konkret um die Frage, wie weit das Schenken an sich auch ein Deadweight Loss darstellen kann. Ich meine, ganz naiv kann man sich ja zunächst mal denken, okay, wenn an Weihnachten viel Geld für Konsum ausgegeben wird, für Geschenke, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Also es hätte ja eigentlich einen kurzfristig positiven Effekt auf die Nachfrage und damit eventuell auch auf die Wirtschaftsleistung. Was dabei aber bedacht werden muss, dass ja in dem Fall Güter nicht für die Konsumenten selbst erworben werden, sondern eben für jemanden anders. Das heißt dann wiederum, dass die klassische Vorstellung der Nutzenmaximierung und der Konsumentensouveränität nicht unmittelbar anwendbar ist. Muss ich vielmehr überlegen als Ökonom, inwieweit die Zahlungsbereitschaft des Schenkenden für das Geschenk auch wirklich die Wertschätzung des Geschenks durch den Beschenkten widerspiegelt. Oder ob es da eine Diskrepanz gibt, die wiederum so eine Art von Deadweight Loss, einen Wohlfahrtsverlust bewirken könnte.
Also, um es mal an einem Beispiel festzumachen, wenn ich dir ein Geschenk kaufen würde und ich würde dafür 10 Euro ausgeben, dann würde ich das in der Hoffnung tun, dass deine Zahlungsbereitschaft für dieses Gut oder deine Wertschätzung dieses Gutes bei mindestens 10 Euro liegt. Wenn sie jetzt aber tatsächlich bei lediglich 8 Euro liegt, dann resultiert aus diesem Verschenken ein Netto-Wohlfahrtsverlust im Umfang von 2 Euro.
Genau. Ne? Ja. Genau, das wäre zumindest eine konventionelle Interpretation. Man vergleicht sozusagen die Zahlungsbereitschaft des Schenkenden mit der Wertschätzung des Beschenkten. Wenn es da eben diese negative Diskrepanz gibt, würde man das als Deadweight Loss des Schenkungsvorgangs betrachten. Ja. Dann ist natürlich die Frage, gibt es so etwas wirklich, so ein Deadweight Loss? Und wenn ja, in welcher Größenordnung kann man den beziffern? Und die erste Schätzung, das erste Papier, das man versucht hat, das Ganze empirisch festzustellen, stammt von 1993 und vom amerikanischen Ökonomen Joel Waldvogel. Der hat nämlich eine Umfrage unter Yale-Studenten durchgeführt, wo die Studierenden gefragt wurden, wie weit sie ihre persönlichen Geschenke, also was sie geschenkt bekommen haben, im vergangenen Jahr war es, glaube ich, wertschätzen. Und dazu wurden verschiedene Wohlfahrtsmaße angewandt. Zum einen wurden die Studierenden gefragt, wie viel sie selber bereit wären zu zahlen für die Geschenke, die sie bekommen haben, um sozusagen damit unmittelbar deren Zahlungsbereitschaft zu messen.
Weißt du, was genau gefragt wurde? Wurde nur nach der Zahlungsbereitschaft für das Geschenk als solches gefragt oder wurde vielleicht gefragt, was ist deine Wertschätzung dieses Gegenstandes als Geschenk, weil der Umstand, dass du es geschenkt bekommst von einer anderen Person, der du was bedeutest, kann ja nochmal sich positiv auf deine Wertschätzung des Geschenkes auswirken. Aber wahrscheinlich ist Ersteres gemeint, ne?
Ersteres ist gemeint und damit berührst du im Grunde auch schon einen Kritikpunkt, den man an solchen Ansatz auch formulieren kann. Diese ideelle Note ist damit erstmal nicht berücksichtigt, weil letztendlich alles eben monetarisiert wird. Also die Frage wurde ja auch genau deshalb gestellt, weil man eben ein monetäres Äquivalent dieses Geschenkwertes ermitteln wollte. Und dieses monetäre Äquivalent bezieht sich aber natürlich wiederum auf Marktpreise. Wie viel bin ich bereit, am Markt für dieses Geschenk zu zahlen? Und klar, berührt damit eben nicht sozusagen die Freude, die ich davon habe, dass jemand, der mir nahe steht, mir was Gutes tun möchte und mir seine Wertschätzung äußert. Ja. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal ein Kritikpunkt, der auch von anderen Autoren geäußert wurde. Ja. Das war eine Frage, aber um das Ganze dann auch nochmal so ein bisschen ja methodisch differenzierter zu betrachten, wurde auch noch eine etwas andere, leicht abgewandelte Frage gestellt. Und zwar, wie viel ja die jeweiligen Personen bereit wären zu zahlen, wie viel man ihnen zahlen müsste, damit sie bereit wären, auf das Geschenk zu verzichten.
Ah ja.
Also sagen, die Kompensation, die notwendig wäre, damit sie nach Verzicht auf das Geschenk nicht schlechter gestellt sind.
Wie heißt das nochmal? Statt Willingness to Pay, das hat doch einen Namen, ne? Oder? Willingness to irgendwas, oder verwechsel ich das?
Ja,
ist auch egal.
Ja, also ich meine, es ist, berührt so ein bisschen die Differenzierung in äquivalente und kompensierende Variationen.
Ach so.
Also aus der Mikrowohlfahrtstheorie. Ja. Die erste Frage, die in gewisser Hinsicht eine kompensierende Variation. Weil wenn sie eben einen Betrag X bereit sind zu zahlen, dann bedeutet das ja, dass dann auch nach Erhalt des Geschenks, aufgrund der Tatsache, dass sie eben etwas dafür gezahlt haben, sie genauso gut dastehen wie vorher. Das wäre dann sozusagen die Kompensation. Und bei der äquivalenten Variation wiederum könnte man sagen, naja, ich bin jetzt bereit, einen Betrag X, ich bin bereit, auf das Geschenk zu verzichten, aber ich erwarte dafür einen Betrag X. Das heißt, in der Hinsicht bin ich sozusagen, auch wenn ich auf das Geschenk verzichte, in derselben positiven Situation, also ist sozusagen die Äquivalenz hergestellt.
Also die kompensierende Variation ist ja üblicherweise, also normalerweise untersucht man ja da keine Geschenke, sondern üblicherweise geht es ja um Preisänderungen.
Genau.
Und die Überlegung ist dann die, dass also es gibt n verschiedene Güter und bei n minus 1 dieser Güter bleiben die Preise konstant, aber ein Preis ändert sich. Entweder steigt er oder er fällt. Ja, wenn das eine Gut teurer wird, wenn der Preis steigt, führt das natürlich zu einem Rückgang des Nutzenniveaus und wenn der Preis sinkt, führt zu einem Anstieg des Nutzenniveaus und durch die kompensierende Variation möchte man ein, wie heißt, Money Metric, also ein in Geldeinheiten ausgedrücktes Wohlfahrtsmaß berechnen und das, was man dann berechnet, ist der Teil des Einkommens, den das Individuum aufzugeben bereit wäre, um diese Preisänderung nicht mitmachen zu müssen. Also anstatt weiterhin das gleiche Einkommen zu haben, aber den einen veränderten Preis, wie viel vom Einkommen würde die Person aufgeben, wenn sich stattdessen der Preis nicht ändert? Und wenn sie einen positiven Wert ist, wenn sie einen positiven Teil ihres Einkommens aufzugeben bereit ist, dann repräsentiert das einen Wohlfahrtsgewinn. Und wenn der Wert negativ ist, dann bedeutet das natürlich, dass das Individuum zusätzliches Einkommen bräuchte anstelle der Preisänderung. Üblicherweise wäre das dann ein Preisrückgang. Und damit dieses Individuum auf den Preisrückgang verzichtet, müsste es eben zusätzliches Einkommen erhalten. So, und bei dem Geschenk, vermute ich mal, ist es jetzt so, dass die Preise sich natürlich alle nicht ändern und das Einkommen sich durch das Geschenk ja auch nicht ändert, aber der Warenkorb enthält schon mal dieses eine
Genau, Gut. Also die Variation besteht jetzt sozusagen nicht darin, dass Preise sich ändern, sondern dass ein Gütertransfer letztendlich stattfindet. Ja. Und die Frage ist eben, inwieweit wird jetzt das Individuum in monetären Einheiten betrachtet, besser gestellt durch diesen Gütertransfer?
Ja.
Da kann man eben rein prinzipiell dieselben Fragen stellen. Man kann die Frage stellen, okay, was wärst du bereit dafür zu zahlen, dass du wirklich diesen Gütertransfer bekommst? Das wäre Frage 1 bei Waldvogel. Und Frage 2 wäre, welche Kompensation würdest du erwarten, wenn man dir das Geschenk wieder wegnehmen würde?
Ja.
Die beiden Fragen müssen nicht notwendigerweise zur selben Antwort führen. Also auch in der sonstigen Wohlfahrtstheorie ist es ja so, dass die äquivalente Variation und die kompensierenden Variationen nicht notwendigerweise auf denselben Wert führen.
Nee, die führen nur zum gleichen Wert, wenn die Marshallsche Nachfrage der Higgs'schen Nachfrage entspricht. Na gut, aber es führt zu weit. Ist auch egal.
Ja, der Gedanke war eben an der Stelle, ein Wohlfahrtsmaß ist vielleicht nicht ausreichend. Das heißt, um das Ganze ein bisschen stichfester zu machen, wurden eben beide Fragen gestellt.
Ja,
was war das Ergebnis? Generell wurde festgestellt, und zwar auf Grundlage beider Fragen, dass die Wertschätzung für Geschenke im Schnitt geringer ausfiel als die tatsächlichen Ausgaben. Und das hat Waldvogel dann in der Hinsicht interpretiert, dass Sachgeschenke im Vergleich zu Geldgeschenken, das heißt im Vergleich zum monetären Äquivalent, an Wert verlieren, mithin mit einem Wohlfahrtsverlust, einen Deadweight Loss verbunden sind.
Mhm.
Und dieser Wertverlust konnte nach seinen Schätzungen, nach seinen Ergebnissen, bis zu ein Drittel des Gesamtwertes betragen. Was dann ja schon eine bedeutende Diskrepanz darstellt.
Mhm. Ich glaube, 10% bis ein Drittel hatte ich gelesen, ne? Also das ist die Spanne.
Genau, also maximal bis ein Drittel. Ja. Aber eben durchaus auch sonst ein sehr, sehr nennenswerter Betrag.
Wir hatten in der Folge zum Wirtschaftsnobelpreis für Richard Thaler, da hatten wir über was Ähnliches gesprochen. Ich glaube, das nannte sich Loss Aversion und beschreibt, dass die Leute etwas, was sie noch nicht besitzen, mehr wertschätzen als etwas, was sie dann doch schon besitzen. Macht das Sinn? Oder was andersherum?
Da sehe ich nicht ganz den Bezug jetzt.
Naja, ich meine, du fragst, also, oder hier, Walt Vogel hat ja in beide Richtungen gefragt, ne, nach der Zahlungsbereitschaft für das Geschenk und was sie bekommen müssten, um das Geschenk dann wieder abzugeben. Und ich meine, die Untersuchung bei Loss Aversion funktioniert ganz ähnlich. Wie viel, da geht es dann nicht um Geschenke, aber wie viel wärst du bereit, für dieses eine Gut zu bezahlen? Und wenn du das Gut bereits hast, wie viel müsste man dir dafür bieten, damit du es wieder weiterverkaufst? Verstehst du?
Ja.
Ist ja an sich ähnlich. Und er hat auf jeden Fall kam ja auch zu dem Ergebnis, dass zwischen diesen beiden monetären Werten eine Differenz besteht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, welcher von den beiden jetzt höher war. Aber ich glaube, es lief auf sowas wie Verlustangst hinaus. Das heißt, dann müsste es andersherum sein als das, was ich eben sagte. Dann müsste der Wert beim Verlust dieses Gutes, der müsste höher sein als die Zahlungsbereitschaft, um dieses Gut zu erwerben. Also wenn man es einmal hat, misst man dem einen höheren Wert bei, als wenn man es noch nicht hat. Ich meine, so in etwa war es. Aber gut, mach du mal weiter.
Weil gut, es hängt so ein bisschen vom Untersuchungsdesign ab, denn ob es sich wirklich auf Güter bezieht, über die die Studenten aktuell noch verfügen. Wenn es jetzt irgendwelche Geschenke sind, die jetzt keine dauerhaften Gebrauchsgüter darstellen, also, weiß ich nicht, irgendwelche Reisen, Theatertickets, wie auch immer.
Ja, oft sind Geschenke ja genau sowas, ne? Also Dinge, die sich der Beschenkte sonst nicht selber kaufen würde.
Ja. Aber ich meine, das kann man natürlich auch generell als Kritikpunkt formulieren. Ich meine, wenn es jetzt wirklich sich um Geschenke dreht, die schon ein bisschen länger zurückliegen, wird es natürlich auch schwierig dann zunehmend, denke ich, die Wertschätzung auch aus eigener Perspektive noch eindeutig benennen zu können.
Ja, bestimmt.
Oder beziehungsweise ein Geschenk, auf das man sich eigentlich sehr gefreut hat, hat sich am Ende dann eben doch als wenig freudespendend herausgestellt, weil irgendwie das Konzert dann doch Mist war, wofür man eigentlich Tickets haben wollte.
Ja, man hat dann einfach mehr Informationen. Ne? Es muss ja keine Änderung des subjektiven Geschmacks oder so sein, sondern oder
das Gut kennt man eben besser, genau.
Ja. Oder es ist irgendwie ein elektronisches Gerät, das dann ein Jahr später schon erstaunlich veraltet ist und nicht mehr kompatibel ist mit anderen Dingen. Und das sind ja so Dinge, die man vorher noch nicht weiß, ne? Und dann erst rückwirkend merkt man, okay, ich dachte damals, das wäre ein gutes Geschenk, haben wir alle gedacht, auch der mir das geschenkt hat. Aber jetzt stellt sich heraus, war doch nicht so gut, ist jetzt schon veraltet.
Ja.
Okay.
Ja, wie man sich vorstellen kann, die Ergebnisse haben durchaus einiges an Aufmerksamkeit erzeugt, auch eine Kontroverse ausgelöst und im Anschluss gab es verschiedene Nachfolgeuntersuchungen auch von anderen Autoren, die zum Teil mit leicht veränderten Untersuchungsdesign zu auch deutlich unterschiedlichen Resultaten gekommen sind. Ein Papier, das auch in dem Papier von Burke und Pomeranz zitiert wird, ist Zolnick und Hemingway von 1996. Die haben eine ähnliche Untersuchung durchgeführt, in dem Fall nicht bei Yale, sondern bei Harvard-Studierenden, basierend auf dem Kompensationskriterium, also Frage 2 von Waldvogel etwa. Und die haben Wohlfahrtsgewinne festgestellt des Schenkens, also ein Deadweight Surplus, wie man das so nennen kann. Also die haben eben herausgefunden, dass die Kompensation, die die Beschenkten erwarten, über dem Marktwert der Geschenke liegt und damit sozusagen dann ja ein positiver Wohlfahrtseffekt für die Beschenkten verzeichnet werden kann.
Ja, ich habe mir notiert, dass Waldvogel selber zu dem, also nur damit es keine Verwirrung gibt, der Nachname ist tatsächlich Waldvogel, allerdings paradoxerweise nicht mit Vogel V, sondern mit F. Und er kam zu dem Ergebnis, dass der Nettowohlfahrtsverlust 1992 in den USA bei so 4 bis 13 Milliarden Dollar lag. Also Nettowohlfahrtsverlust mit Betonung auf Verlust und nicht Gewinn. Ne, weil du eben sagtest, andere sind zu anderen Ergebnissen gekommen und das wurde kontrovers diskutiert. Das ist das Ergebnis von ihm, was ich mir, also aus dem 93er Paper, das ich mir notiert habe.
Genau, das sind sozusagen hochgerechnet von ihm die Ergebnisse, die er selber erzielt hat. Und er hat später auch noch weitere Papiere angefertigt mit ja leicht variierender Methodik. Er kam allerdings immer wieder auf einen Deadweight Loss. Ich weiß nicht, ob er jetzt permanent nur die Yale-Studierenden untersucht hat, ob es daran auch liegen kann.
Ja, nennenswerter Bias.
Das mag sein, aber irgendwie er zumindest sah bisher keinen Anlass, seine grundsätzliche Sicht zu revidieren. Es gab auch noch Papiere, die jetzt eher auf Auktionsverfahren als Untersuchungsdesign gesetzt haben. Da haben die Studierenden sozusagen ja an Auktionen teilgenommen, wo sie ihre Geschenke verauktioniert wurden und sie dann eben ja offenbart haben, zu welchem Preis sie bereit wären, ihre Geschenke wiederherzugeben. Also auch so eine Art von Kompensationskriterium, nur eben über eine Auktion abgewickelt. Auch das hat dann zu einem Wohlfahrtsgewinn geführt. Auf der anderen Seite gibt es auch ein vergangenes Paper schon für Deutschland. Da müsste ich gerade nochmal gucken, wer die Autoren waren.
Bei den Auktionen mussten die Leute dann ein Startgebot angeben oder wurde die Auktion durchgeführt, möglicherweise bei 0 oder 1 Dollar beginnend und nach Abschluss der Auktion konnte der ursprünglich Beschenkte dann noch entscheiden, ob er es tatsächlich zu diesem Preis verkauft. Weißt du das?
Nee, ne? Bei List and Shogren, die das untersucht haben, nee, das kann ich dir so nicht sagen.
Okay.
Aber vom Prinzip her wäre es eben auch ein Kompensationskriterium. Aber klar, ich meine, Auktion kann es immer noch ein bisschen anders sein, je nachdem, wer dann eben noch mitbietet. Ich meine, da hat man ja immer noch die Interaktion sozusagen, die auch eine Rolle spielen sollte. Also auch die Bietenden wären dann ja sozusagen Testteilnehmer, sodass auch deren Zahlungsbereitschaft auch mit einfließen würde. Insofern finde ich das auch in dem Untersuchungsdesign ein bisschen verwirrender. Also wenn es jetzt wirklich um die Wohlfahrt der Beschenkten geht, wäre es ja einfach naheliegender, man würde die direkt fragen.
Ja,
da nicht schon, noch ein Interaktionsmotiv mit einbringen.
Ja, ist komisch. Kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, was das soll.
Ja, und Bauer und Schmidt, die haben das Ganze nämlich mal für Deutschland getestet und die sind allerdings auch auf einen Wohlfahrtsverlust gekommen. Also insofern durchaus kontroverse Resultate. Zugleich hat sich auch eine Literatur herausgebildet, die sich eher mit der Frage beschäftigt, warum, wenn es vielleicht einen Wohlfahrtsverlust gibt, die Leute sich dennoch Sachgeschenke schenken und nicht einfach Geldgeschenke. Weil das wäre ja eine Implikation des Waldvogelpapiers. Okay, wenn das Schenken von Sachgeschenken mit einem Wohlfahrtsverlust verbunden ist, dann schenkt man den Leuten halt direkt Geld. Dann können sie gemäß ihrer eigenen Zahlungsbereitschaft das Geld ausgeben. Damit sollte ja der Deadweight Loss verhindert worden sein. Ohne jetzt sozusagen die vielleicht positive soziale Funktion des Schenkens als solches aufzugeben. Und ja, da gibt es aber allerdings auch eine Autoren, die eben der Meinung sind, auch wenn es vielleicht sozusagen rein oberflächlich betrachtet zu so einem Deadweight Loss kommen kann, macht Schenken von Sachgeschenken durchaus Sinn. Dazu hat sich unter anderem auch der Nobelpreisträger Solow eingebracht. 93 sein Papier Towards a Rational Theory of Christmas. Wo er jetzt rein wohlfahrtstheoretisch, nicht auf Basis von Experimenten zeigt, dass das Austauschen von Geschenken sehr wohl eine Pareto-Verbesserung darstellen kann. Nämlich dann, wenn man unterstellt, dass der eigene Nutzen, also die eigene Nutzenfunktion in der mikroökonomischen Theorie, nicht nur vom eigenen Konsum, sondern auch vom Konsum anderer abhängt. Das heißt, zu sagen, wenn wir sicherstellen, dass dadurch, dass wir Geschenke verteilen, andere mehr konsumieren, dann stellt uns das selbst besser und kann auf diesem Weg durch beidseitiges Verschenken auch eine Pareto-Verbesserung auslösen, also eine Situation, in der einige besser gestellt werden und niemand schlechter gestellt wird.
Und die beiden Spieler in diesem Spiel sind nicht kooperierend.
Genau, ne? Es ist ein nicht kooperierendes Spiel, also das heißt, die beschließen nicht gemeinsam, was verschenkt wird, sondern wie es in der Realität auch ist, jeder beschließt für sich, was er dem anderen schenkt, ohne das ihm vorher zu verraten.
Weißt du, ob, also ich war auf dieses Paper auch gestoßen und ich habe mir hier nur notiert, Spieltheorie und Beschenken kann ein Pareto-superiores Gleichgewicht zweier nicht kooperierender Spieler sein. Weiter reingeschaut habe ich jetzt nicht. Du weißt nicht zufällig, ob das dann auch ein Nash-Gleichgewicht ist oder ob es da irgendwie eine komplexere Gemengelage gibt, wie zum Beispiel ein Gefangenendilemma, wo du ja einmal das Nash-Gleichgewicht hast oder das Gleichgewicht in dominanten Strategien und dann andererseits das Pareto-superiore Gleichgewicht.
Weißt du? Ja, aber ich meine, wie sollte da ein Gefangenendilemma ausgelöst werden?
Na, würde das nicht gehen, wenn in einem Gefangenendilemma hast du doch, also beim ursprünglichen Beispiel mit den Gefangenen, da ist ja das Gleichgewicht in strikt dominanten Strategien das, wo beide die Straftat gestehen. Aber Pareto superior wäre ja das Gleichgewicht, wo sie beide nicht gestehen. Ich meine nur aus dieser kurzen Beschreibung, die ich gefunden hatte.
Ach so, du meinst, die Frage ist sozusagen, ob das die Pareto-effiziente oder die Pareto-effiziente Lösung auch ein Gleichgewicht darstellt.
Genau. Oder ist es vielleicht so, dass das Nicht-Beschenken ein Gleichgewicht in dominanten Strategien ist oder zumindest ein Nash-Gleichgewicht?
Ja gut, aber dann wäre es ja ein unrealistisches Modell, ne? Weil also die reale Gleichgewichtslösung ist ja offensichtlich, dass man sich wechselseitig beschenkt.
Ja, gut, das ist natürlich richtig. Das stimmt.
Ich glaube, das wollte er, also ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, das wollte er ja auch so ein bisschen zeigen, dass eben die reale Gleichgewichtslösung zugleich auch eine wohlfahrtsoptimale Lösung im Sinne des Pareto-Kriteriums darstellt.
Ja.
Aber eben wohlgemerkt unter der Annahme, dass unser Nutzen auch positiv vom Konsum anderer abhängt. Ja. Allerdings muss man ja dazu sagen, nicht notwendigerweise vom Nutzen anderer. Also er hat jetzt sozusagen nicht unterstellt, dass wir unmittelbar Freude empfinden, wenn andere Freude empfinden, sondern er hat unterstellt, dass wir Freude empfinden, wenn andere konsumieren.
Ach so, ja.
Auch wenn vielleicht das, was sie konsumieren, nicht ihren Wunschvorstellungen entspricht.
Ah, und wir vielleicht
das
einfach.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Haken an der Betrachtung.
Ja, gut, wobei da vielleicht beim Schenkenden einfach die Annahme zugrunde liegt, dass das Konsumieren auch mit einem höheren Nutzen einhergeht. Jetzt unabhängig davon, ob es tatsächlich so ist oder nicht.
Ja, aber genau, aber unabhängig eben davon, ob es wirklich so ist. Und ja. Genau die Frage, ob es wirklich so ist, hat dann ja eher versucht, Waldvogel zu adressieren.
Ja.
Insofern würde ich auch argumentieren, ist es eher eine Ergänzung und nicht eine Widerlegung von Waldvogel, was Solo in die Betrachtung bringt.
Ja, vor allem, weil das eine das andere nicht ausschließt, ne? Weil das ganze Thema, also Schenken und Beschenken ist ja nicht das gleiche wie Schenken und Beschenken. Zum Beispiel, ich schlage schon in meiner Familie seit Jahren vor, dass wir das sein lassen mit dem Beschenken. Und da bin ich auf wenig Gegenliebe mitgestoßen, lange Zeit. Und das ändert sich jetzt alles, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass es jetzt
vor konsequent weiter nichts schenkst.
Nee, so habe ich es dann natürlich auch nicht gemacht. Also ich habe dann schon irgendwie mitgespielt. Aber jetzt gibt's halt zwei kleine Kinder, also meine beiden Nichten, die werden jetzt in Zukunft mit Geschenken bedacht, aber wir Erwachsene schenken uns jetzt nichts mehr. Und das heißt, selbst die Leute, die viel Wert auf das Austauschen von Geschenken gelegt haben, über Jahrzehnte kommen dann irgendwann zu dem Punkt, wo sie beschließen, ja, irgendwie, wir haben alle alles und es lohnt sich nicht mehr und es macht keinen Sinn und wir lassen es jetzt sein.
Ja. Ne? Ich lasse mir ja auch nur noch Gutscheine schenken, muss ich sagen.
Ah, da habe ich gleich noch was.
Das ist immer noch so eine Zwischenstufe, also mit dem Gutschein, sofern er eng genug abgegrenzt ist, signalisiert man dann ja auch einen gewissen Informationsstand über den Betreffenden. Ja. Also auch eine positive Signalwirkung, aber ist halt nicht so extrem eingeengt.
Ja, wobei Bargeld natürlich noch, noch sinnvoller wäre in gewisser Hinsicht, aber sozial ist es nicht akzeptiert, ja, von den meisten.
Nicht die Signalwirkung. Und im Grunde, das leitet auch gut zu den weiteren Papieren über. Die haben nämlich so ein bisschen auch versucht, den Faktor unvollkommene Informationen in die Betrachtung einzubringen. Und zwar argumentiert ein Papier, dass Sachgeschenke durchaus dann sinnvoll sein können, wenn der Schenkende über einen besseren Marktüberblick verfügt als der Beschenkte.
Ah.
Ja, weil auf diesem Weg sozusagen eben die Suchkosten für den Beschenkten gesenkt werden können. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn der Schenkende in einem Buchladen arbeitet, dann kennt er alle die neuesten Bücher und insofern weiß er auch besser als der Beschenkte im Einzelfall, welches Buch der betreffenden Person gefallen könnte, und auf die Weise senkt er eben die Suchkosten für den Beschenkten. Das hätte dann wiederum für sich betrachtet einen positiven Wohlfahrtseffekt.
Ja. Möglicherweise hat der Schenkende ja auch noch den Vorteil, dass er einen Rabatt, zum Beispiel einen Mitarbeiterrabatt bekommt, den der Beschenkte nicht bekommen würde, was natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Nutzen darstellen kann.
Genau, das wird damit verknüpft.
Wobei andersherum geht natürlich auch, ne? Es könnte natürlich sein, dass du etwas verschenkst, wofür du viel Geld bezahlst, ohne zu wissen, dass der Beschenkte dann einen geringeren Preis für zahlen müsste.
Ja. Ne? Genau, und das ist eben auch der entscheidende Punkt, damit das wirklich auch gesamtwirtschaftlich dann zu einem positiven Wohlfahrtseffekt führt, müsste das ja streng genommen für beide Seiten gelten, wenn es eben wechselseitige Beschenkung stattfindet. Ja. Und wenn man sich jetzt so die Realität anschaut und ja doch die zum Teil quälend lange Zeit, die man damit verbringt, auch für den letzten Verwandten noch das passende Geschenk zu suchen und zu finden, es ist eher unwahrscheinlich, dass gesamtwirtschaftlich eben dieser Faktor eine nennenswert positive Rolle spielt, aus meiner Sicht.
Ja.
Also wahrscheinlich ist es dann eher so, dass unterm Strich im Schnitt die Suchkosten dadurch sogar höher ausfallen.
Ja, würde ich auch vermuten, schließe ich mich an. Also bei mir zumindest ist es so.
Ja, und klar, ich meine, es ist ja auch klar, je größer die Netzwerke werden, umso stärker steigen dann ja auch dann die Suchkosten des Beschenkens. Ja, dann gibt es noch Autoren, die argumentieren, dass Geschenke ja auch eine Signalwirkung darstellen. Vor allem im Hinblick auf die Tatsache, also natürlich zum einen eine positive Signalwirkung, dass ich an die betreffende Person gedacht habe. Das ist klar, das verstärkt auch sicherlich die Bindung. Aber auch eine Signalwirkung im Hinblick auf die Tatsache, wie gut mein Informationsstand bezüglich der Präferenzen des Beschenkten ausfällt.
Ja.
Und insofern kann das eben auch sozusagen nochmal einen zusätzlichen positiven Effekt haben, auch für zukünftige Interaktionen, privat oder beruflich. Indem man eben durch das Schenken allein deutlich macht, wie gut man die betreffende Person kennt und damit sozusagen auch zukünftig als Interaktionspartner in Frage kommt.
Auch das kann natürlich in die Hose gehen, ne? Also du kannst natürlich auch den genau umgekehrten Effekt erzielen, indem du etwas verschenkst, was so offensichtlich nicht zum Beschenkten passt, dass der Beschenkte dann beleidigt ist, dass du denkst, dass das etwas sein könnte, was demjenigen gefällt. Heißt, als Beschenkter.
Ein Signal kann positiv oder negativ sein, in dem Fall.
Genau. Ja, du bekommst zwar etwas, was du letztendlich auch einfach wegschmeißen könntest, und dann hättest du ja eigentlich keinen Verlust erlitten. Der Verlust besteht ja nur sozusagen in impliziten, ja, oder nicht impliziten Kosten, aber in einem entgangenen Geschenk. Ne, du hättest ein Geschenk bekommen können, das dir etwas bedeutet hätte, du hast es aber nicht bekommen, somit entgeht dir dieses Geschenk, und außerdem hängt da noch die Aussage über den Schenkenden mit dran, dass der nicht so wirklich weiß, was dir gefällt oder nicht bereit war, die Zeit zu investieren, sich was wirklich Passendes
auszudenken. In dem Fall ein doppelter negativer Effekt dann sozusagen, also das kann sich ja auch noch selbst verstärken an der Stelle, ja. Ja, dann gibt es wiederum auch Paper, die sich jetzt eher mit der Quelle dieser beobachteten Ineffizienz beschäftigen und die jetzt nicht unbedingt leugnen, sondern sie zu erklären versuchen. Da gibt es unter anderem die Theorie, dass Schenkende und Beschenkte einfach unterschiedliche Ansichten haben über die Korrelation von objektivem Marktpreis und dem wahren Wert eines Geschenks. Zwar wird da ja angenommen, dass die Schenkenden glauben, dass höhere Kosten für ein Geschenk auch einen höheren Wert signalisieren, da das zu sagen dann mehr Aufmerksamkeit für den Beschenkten bezeugt. Während Beschenkte das wiederum anders sehen.
Ja. Meinst du sowas wie teure Pralinen-Schachteln und sowas?
Genau, dass man bewusst etwas Teures verschenkt, um sozusagen damit Aufmerksamkeit zu bezeugen, ja. Auch wenn ich vielleicht weiß, dass die betreffende Person gar keine Pralinen mag.
Ja.
Ja. Und das wäre sozusagen ein Grund für so eine praktische Ineffizienz, einfach der Preis an sich als positives Wertschätzungssignal. Aber das Problem ist, der Beschenkte hat ja unmittelbar nichts von dem höheren Preis. Er hat nur das Geschenk. Und wenn das Geschenk ihm nicht gefällt, ja, dann ist eben die Ineffizienz eingetreten.
Ja, nehmen wir mal einen Extremfall. Wenn mir jemand eine Rolex schenken würde für 20.000 Euro, dann würde ich auch denken, ja, gut, im Moment habe ich keine Uhr, weil die Batterie leer ist, aber ich habe zumindest eine Uhr auf dem Telefon. Das heißt, ich weiß schon immer, welche Zeit es ist. Und mir jetzt eine Uhr für 20.000 Euro zu schenken, ist irgendwie unnütz. Wenn du mir das Geld einfach gegeben hättest, hätte ich viel, viel mehr davon. Und so ist das ein Geschenk, was nur deine Zahlungswilligkeit und deine Möglichkeit, so viel auszugeben, belegt. Ja. Ist natürlich ein Extremfall. Ich habe so Geschenke bisher noch nie bekommen, aber
klar, würde ich jetzt auch nichts dagegen drüber freuen. Da würde ich mich nur ärgern, warum hast du mir nicht einen Scheck über 20.000 Euro gegeben?
Ja, genau.
Das wäre mir viel lieber gewesen.
Ich habe übrigens einen Amazon-Wunschzettel, der öffentlich ist. Vielleicht setze ich da mal eine 20.000 Euro Rolex drauf und gucke, was unsere Hörer so auf dem Konto haben. Naja, gut. So viele hören jetzt auch nicht zu.
Also, ich glaube auch. Also wenn wir da jetzt auf Crowdfunding setzen, wird es schwierig mit der Rolex.
Ja, aber einfach so als Scherz wäre es doch, hätte ich nichts dagegen.
Ja, vielleicht findest du ja auch einen nigerianischen Prinzen, der dir dann
oder so
die Rolex schenkt.
Ja gut, aber dem muss ich erstmal eine Anzahlung leisten. Und dann
ja, das ist das Blöde bei dem. Ja.
Da falle ich nicht schon wieder drauf rein.
Ja, ein leicht verwandtes Argument ist, dass es nicht unbedingt die persönliche Wertschätzung für den Beschenken ist, sondern einfach der allgemeine Wunsch, großzügig zu sein, als allgemein positives gesellschaftliches Signal. Also, dass man sozusagen sich erhofft, durch ein großzügiges Geschenk, egal an wen, sich soziale Anerkennung zu erwerben oder zu erhalten. Ja. Ja, gut, das ist auch natürlich schwer im Einzelfall zu belegen oder zu widerlegen, aber ich meine, rein theoretisch kann das, denke ich, auch ein Faktor sein, der eine Rolle spielt.
Ja, das möglicherweise auch bei so Sachen wie Trinkgeld so, ne? Weil Trinkgeld ist ja letztendlich auch ein Geschenk, weil es freiwillig passiert. Also da ist natürlich recht viel so sozialer Druck dabei.
Ja, da würde ich auch sagen, da passt das Argument auch besser als bei Weihnachtsgeschenken, weil das Trinkgeld wird ja im öffentlichen Raum gegeben. Ja. Da kriegen ja durchaus auch andere Anwesende mit, wie viel ich gebe. Bei Weihnachtsgeschenken wird das ja außerhalb der Familie schwierig. Ne?
Ja, und es ist einem Kellner gegenüber oder einer Kellnerin gegenüber, bist du wahrscheinlich, wenn du sie nicht kennst, weniger altruistisch eingestellt als jetzt einem Verwandten, den du an Weihnachten mit einem Geschenk bedenkst.
Ja, okay. Genau. Ja, im Grunde, was aber all diese Ansätze, die ich bisher erwähnt habe, gemeinsam haben, ist, dass sie sich auf die Nachfrageseite fokussieren, nämlich auf die Seite des Beschenkten in dem Fall. Und das ist jetzt sozusagen die Innovation, die auch Birk und Pomeranz mit ihrer Untersuchung ins Spiel bringen wollen, dass sie in der Geschichte auch die Anbieterseite, also die Seite des Schenkenden, mit aufnehmen wollen und dessen Wohlfahrtsgewinn auf Basis ihrer Untersuchung quantifizieren möchten. Mhm. Und das wäre sozusagen die Vorstellung, dass es auf normalen Märkten auch so ist, dass die Gesamtwohlfahrt als Summe des Netto-Nutzens, der Netto-Wohlfahrt der Konsumenten und Produzenten betrachtet wird. So solle man eben auch sozusagen die Wohlfahrtswirkung des Schenkens insgesamt nicht nur aus Sicht des Beschenkten ermitteln, sondern eben auch den Wohlfahrtsgewinn oder Verlust des Schenkenden mit aufnehmen. Und die Summe aus den beiden Betrachtenden sollte dann eben die gesamte Wohlfahrtswirkung des Schenkungsvorgangs reflektieren.
Da gibt es natürlich viele Effekte, die wir auch schon genannt haben, die gar nicht in monetären Größen auszudrücken sind oder schwer nur in monetären Größen auszudrücken sind. Ne? Also
ja. Klar, das ist ein grundsätzliches Problem, aber sie haben es dennoch versucht, alles in monetären Größen auszudrücken.
Ja, das hält
Volkswirte also ja selten davon ab. Ja, wie Ökonomen. Ja. Die nennen das Konzept des Giver's Surplus, also sozusagen als Analogon zu dem Producer's Surplus aus der klassischen Mikrowohlfahrtstheorie. Ja, grundsätzlich, was haben sie gemacht? Sie haben eine Umfrage durchgeführt unter Studierenden der Uni Göttingen zum Wohlfahrtseffekt des Schenkens eben. Es hatte den Charakter einer Online-Survey, die nur 2 Tage lief, und zwar am 15. und 16.12.2015. Und dieser Zeitpunkt wurde bewusst so gewählt, weil sie davon ausgegangen sind, dass eine Woche vor Weihnachten zumindest der Großteil der Geschenke schon besorgt ist, sodass hinreichend Informationsstand über die gemachten Geschenke bei den Befragten vorliegt.
Okay.
Wie sah der Fragebogen aus? Zuerst wurden detaillierte Informationen über die 3 wichtigsten Geschenke, die sie gekauft haben, abgefragt. Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass jetzt rein hypothetische Geschenke ausgeschlossen werden sollten. Es geht wirklich um Geschenke, die tatsächlich auch gemacht wurden oder gemacht werden in dem Fall für das Weihnachtsfest 2015. Also da wurden eben detaillierte qualitative Beschreibungen des Geschenks vorgenommen. Dann wurden Informationen über die Empfänger abgefragt des jeweiligen Geschenks. Das heißt, da sollte angegeben werden, ob das Geschenk jetzt an den Partner geht, an die Eltern, an Geschwister, an Freunde, an Onkel, Tanten oder Großeltern. Das natürlich unter Umständen auch eine Rolle spielen kann, was den Nutzen des Schenkenden aus dem Schenkungsvorgang anbelangt. Dann wurde die Art des Geschenks differenziert. Da wurde unterschieden zwischen Geldgeschenk, Sachgeschenk, Gutschein und einem idealistischen Geschenk, wobei letzteres als Geschenk ohne Materialwert definiert wurde.
Also sowas wie was selbstgebasteltes vom
Achtjährigen. Mal was Schönes, das wäre halt ein idealistisches Geschenk und das wurde dann auch nicht weiter betrachtet. Also das wurde mal gleich aus der Betrachtung ausgeschlossen, weil man da auch davon ausgehen konnte, dass eben genau dieser idealistische Aspekt, also der Aspekt des Schenkenwollens selbst auch die dominierende Rolle spielt und eben nicht der Materialwert des Geschenks. Ja. Dann wurde natürlich der Preis, also der Kaufpreis des Geschenks abgefragt und auch zumindest qualitativ die Suchkosten, wobei einfach gefragt wurde, wie anstrengend war es denn, das Geschenk zu erwerben auf einer bestimmten Skala? Also wie lange musstet ihr suchen?
Ja. Besorgen heißt wirklich nur den Kauf, den Erwerb des Geschenks oder auch sozusagen den Findungsprozess, wenn es um die Idee geht. Weil das würde jetzt bei mir den großen Unterschied machen. Ne? Weil der eigentliche Besorgungsprozess ist ja relativ einfach, aber erstmal die Idee zu haben, was man denn schenken möchte, das verbraucht ja wirklich Zeit.
Ja, also die konkrete Frage war, wie aufwendig waren Suche, Auswahl und oder Kauf der Geschenke? Also insofern sind diese Aspekte auch mit berücksichtigt. Also auch die Ideenfindung und der damit zusammenhängende Prozess, der wurde auch berücksichtigt. Und zwar wurde da auf einer Skala von 0 bis 5 abgefragt. Von 0 bis nicht aufwendig bis hin zu 5 sehr aufwendig. Also eine Ordinalskala zur Messung der Suchkosten. Genau. Dann wurden, das ist auch, denke ich, ein wichtiger Aspekt, die Motive des Schenkens abgefragt. Und da wurden eben auch qualitativ verschiedene Motive unterschieden. Angefangen von der Freude des Empfängers, also man möchte dem Empfänger eine Freude bereiten, bis hin zu Argumenten wie, Geschenke an Weihnachten sind halt üblich. Um da auch so ein bisschen eben das persönliche Motiv, die Bindung an den Empfänger auch deutlich zu machen. Ja, und dann kommt die eigentlich entscheidende Frage. Und zwar zunächst mal auch fokussiert auf Sachgeschenke. Bei Sachgeschenken wurde gefragt, wie viel hätten Sie alternativ als Geldgeschenk verschenkt? Also was wäre sozusagen der Äquivalenzbetrag eines Geldgeschenks gewesen, was Sie ja alternativ zu dem Sachgeschenk sich hätten vorstellen können?
Mhm.
Und das soll aus Sicht der Autoren messen, wie groß die Wertschätzung des Geschenks aus Sicht des Beschenkten ausfällt.
Aus Sicht des Beschenkten? Ich dachte, ja, das wäre jetzt an den Schenkenden.
Das ist die Frage, wie man's formuliert. Klar, also die Perspektive ist die des Schenkenden. Die Schenkenden, die werden ja gefragt.
Ja.
Wie viel hätte die alternativ in Geldsumme ausgegeben? Aber das soll eben sozusagen ausdrücken, was deren Meinung darüber ist, wie hoch die Wertschätzung des Geschenks aus Sicht des Beschenkten ausfällt.
Ja, also da fallen mir
eine doppelte subjektive Wahrnehmung. Wir fragen die Schenkenden nach ihrer subjektiven Wahrnehmung, wie hoch der Wert des Geschenks aus Sicht der subjektiven Wahrnehmung des Beschenkten ausfällt.
Also zum einen müsstest du bei einem Geldgeschenk ja noch dafür kompensieren, dass du dir nicht die Mühe gemacht hast, ein richtiges Geschenk zu besorgen.
Ja.
Bargeld ist ja immer recht einfach, aber andererseits hat Bargeld natürlich immer den Vorteil, dass es sehr liquide ist und ein Geschenk, was dir nicht gefällt, als Beschenkter, das kannst du ja weiterverkaufen, aber da kriegst du ja dann üblicherweise nicht den Neuwert für, obwohl es üblicherweise neuwertig ist. Du
kannst umtauschen, aber auch der Umtauschprozess wäre für dich mit Transaktionskosten verbunden.
Genau, ja.
Genau, das ist, denke ich, durchaus ein Einwand, den man hier formulieren kann. Und naja, eventuell eben auch die Tatsache, dass Geldgeschenke ja auch mit einem gewissen sozialen Stigma verbunden sind, also niemand verschenkt gerne Geld, das stellt einen kein gutes Licht.
Ja.
Würde das nicht ohnehin schon dazu führen, dass der äquivalente Geldbetrag höher ausfällt als der Marktwert des Sachgeschenks? Das heißt, nach dem Motto, wenn ich schon Geld verschenke, dann müsste das auch ein hoher Betrag sein, um sozusagen meine Gedankenlosigkeit, die ich damit ausdrücke, zu kompensieren.
Ja, genau, das ist das Erste, was ich meinte. Wobei mir dabei jetzt gerade einfällt, weil du soziales Stigma sagtest, es gibt natürlich auch Geschenke, da gibt es dieses soziale Stigma meines Erachtens nicht. Also wenn du zum Beispiel an einen wohltätigen Zweck spendest, ich glaube nicht, also ob du jetzt Altkleider spendest oder Bargeld, ist, glaube ich, das ist eigentlich egal, ne?
Aber in dem Fall ist es ja ein anonymer Vorgang letztendlich. Also da kennst du ja in der Regel nicht die Empfänger.
Ja, üblicherweise nicht, ja. Es gibt natürlich auch Fälle, wo du sie durchaus kennst. Also wenn du deine Altkleider direkt in Secondhand-Laden bringst und immer wieder der gleichen Person übergibst.
Okay.
Also kann natürlich schon vorkommen, aber du hast sicherlich recht, dass es üblicherweise nicht so ist. Ja,
ja, insofern weiß ich nicht, ob unbedingt Spenden und Schenken dann synonym behandelt werden soll. Ich glaube, da spielen auch nochmal andere Dinge eine Rolle.
Ja, gut,
Spendenvorgang.
Ja, stimmt. Ja, gut, Spende ist ein Geschenk an eine dir fremde Person, ne, oder eine Person, die du dir nicht mal aussuchen kannst. Wobei ja bei bestimmten Veranstaltungen und bestimmten Anlässen Geldgeschenke vollkommen okay sind. Zum Beispiel bei Konfirmation oder Kommunion. Oder ich glaube für Großeltern, die nicht so wirklich genau wissen, was ihre Enkel denn gerne hätten, da ist das auch vollkommen okay. Oder manchmal werden Geschenke verschenkt, die so ähnlich sind wie ein Bargeldgeschenk, weil dann zum Beispiel die Großeltern bei den Eltern des Beschenkten nachfragen, was denn der Beschenkte, also das Kind, wohl gebrauchen könnte, und die nennen dann etwas und dann gehen die Großeltern los und kaufen genau dieses etwas. Also,
aber spricht das dann nicht eher dafür, dass es in der Tat so ein Stigma gibt, weil sonst könnten sie auch direkt das Geld einfach nur an die Eltern transferieren und die kaufen das Geschenk dann.
Ach so, stimmt, das ist so ein bisschen. Ja, da wird das Stigma so ein bisschen umgangen, indem man vortäuscht, dass man halt doch einen Gegenstand
hat. Ich meine, dann könnten wir ja gleich das Geld den Eltern geben und die Eltern kaufen halt was für die Kinder.
Ja gut, das stimmt natürlich. Ja. Gut, also.
Aber klar ist, denke ich, dass durchaus die Interpretation, die jetzt mit dieser Frage auch von den Autoren verbunden wird, angreifbar ist aus meiner Sicht. Also das klar, also das kann zum Teil natürlich auch die angenommene Wertschätzung des Geschenks aus Sicht des Beschenkten reflektieren, aber da spielen auch noch andere Aspekte eine Rolle, die wir zum Teil ja auch schon erwähnt hatten, die das Ganze auch so ein bisschen verzerren könnten. Und das ist schon auch wichtig, weil das ist letztendlich genau diese Frage, die entscheidende Bewertungsgrundlage auch dann für die dann durchgeführte Untersuchung. Grundsätzlich kann man erstmal nochmal sagen, es haben 338 Personen an der Untersuchung teilgenommen. Also schon eine relativ große Stichprobe.
Ja.
Gerade auch sowas, was Befragungen anbelangt. Es waren nicht nur Ökonomiestudenten, aber zumindest stellen die Ökonomiestudierenden die größte Gruppe dar mit 38%.
Mhm. Ja, okay, aber lange nicht die Mehrheit, ne?
Also, ja. Was ich jetzt leider nicht im Papier gefunden habe, war eine Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Studienfächern. Habe ich das übersehen? Ich glaube nicht, weil das, denke ich, wäre auch nochmal interessant, gerade weil man ja auch so ein bisschen das Klischee bei Ökonomiestudenten im Hinterkopf hat, dass die eventuell etwas geiziger sein könnten oder auf der anderen Seite auch generell rationaler, dass vielleicht ihr Schenkungsverhalten in der Hinsicht auch weniger Ineffizienzen aufweist, wenn es welche gibt, als bei anderen Studienfächern.
Ja.
Das wurde jetzt leider nicht ausgewiesen, aber zumindest liegt die Information grundsätzlich den Autoren auch vor.
Ist, glaube ich, selbst bei über 300 Teilnehmern recht schwierig, wenn du viele verschiedene Studiengänge hast und dann hast du ja noch sowas wie zweifach Bachelor oder.
Ja. Gut, vielleicht hätte man ein bisschen was kategorisieren können. Aber gut, dazu kenne ich den Datensatz jetzt ja nicht. Weiß ich nicht, ob man das hätte machen können, aber hätte ich zumindest spannend gefunden.
Ja.
Grundsätzlich an deskriptiven Ergebnissen haben sie festgestellt, dass die durchschnittlichen Ausgaben für Weihnachtsgeschenke pro Person bei 129 Euro lagen. Pro Geschenk wurde im Schnitt 36 Euro investiert.
Mhm.
Und,
also nur etwas mehr als 3 Geschenke im Schnitt. Insgesamt 129 Euro.
Ja.
Und im Durchschnitt 36 Euro für ein Geschenk.
Ja.
Okay, also so 3,5 Geschenke circa.
Mhm. Ja, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie weit da jetzt. Ich meine, also was ja auf jeden Fall da ausgeschlossen ist, sind die dialistischen Geschenke. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt an einer oder anderen Stelle auch einen Cut-Off-Wert angesetzt haben. Also dass jetzt wirklich Billiggeschenke grundsätzlich ausgeschlossen wurden.
Mhm. Ja, gut,
aber das zumindest kann sein. Für die Geschenke, die untersucht worden sind, sind das eben die statistischen Durchschnittswerte.
Aber 36 Euro ist auch ziemlich hoch. Ne? Also.
Ja gut, es ist der Mittelwert, es ist nicht der Median. Ne?
Mhm.
Also richtig teure Geschenke, die können das ja auch nochmal nach oben ziehen.
Ja. Ja gut, das vielleicht, wenn du in erster Linie Studenten oder ausschließlich Studenten als Teilnehmer hast, die vielleicht so 18 bis 22, 23 Jahre alt sind. Viele von denen bekommen vielleicht noch recht teure Geschenke von Eltern und Familienmitgliedern. Ja, okay.
Ja, gut, ich meine, die Frage der Repräsentativität ist natürlich immer eine, die man stellen kann, auch vor allem, wenn sich eben Befragungen an eine bestimmte Zielgruppe wie Studierende richten.
Ja.
Ob das jetzt wirklich repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist, aber auf der anderen Seite ist ja auch praktisch dann schon schwierig, auch an einen Bevölkerungsdurchschnitt ranzukommen mit solchen Untersuchungen. Und der Fragebogen ist, auch wenn er jetzt nicht super lang ist, dann immerhin dann noch so lang, dass die Befragten schon ein paar Minuten investieren mussten, wenn sie es dann wirklich auch sinnvoll ausfüllen wollten.
Ja.
Da ist es dann schon auch schwierig, Leute, die jetzt nicht in der Wissenschaft arbeiten oder studieren, für sowas zu begeistern, da mitzumachen.
Ja, bestimmt.
Den Bias, den glaube ich, hat man ja fast immer bei solchen Sachen.
Mhm. Naja, da sind wir bei unseren Agrarstudenten von der letzten Folge, als wir über die Wasserschutzregeln gesprochen haben. Ne?
Ja,
da ging es ja genau um diese Fragestellung. Oder nicht, also in einem konkreten Anwendungsfall, aber im Wesentlichen um dieses Thema.
Dann zu den zentralen Ergebnissen. Wie wurde jetzt genau die entscheidende Frage beantwortet? Also die Frage war ja, wie viel hätten Sie alternativ in Form eines Geldgeschenks ausgegeben? Und da sieht insgesamt die Situation so aus, 31% würden denselben Betrag in Geld ausgeben, also den Sie jetzt für das Sachgeschenk investiert haben. 30% würden einen niedrigeren Geldbetrag ausgeben und 37% einen höheren.
Oh.
Im Durchschnitt war es so, dass der Geldbetrag 1,2 Mal höher ausfiel als der Preis des Sachgeschenks.
Hm. Das heißt, der Liquiditätsbonus überwiegt so ein bisschen, wenn wir uns jetzt auf die zwei Effekte beschränken, die wir eben hatten. Ne? Also der Umstand, dass du mit dem Bargeld mehr anfangen kannst.
Oder eben, wie man auch argumentieren könnte, die Tatsache, dass eben Geldgeschenke mit dem Stigma verbunden sind, das ausgeglichen werden muss. Ja. Durch einen höheren nominellen Wert. Ja. Das betrachten die Autoren dann aber konsequent als Indiz für die Existenz eines Giver-Surplus. Das heißt, sie interpretieren diesen 1,2-mal höheren Geldbetrag als positiven Wohlfahrtsbonus, also als Wohlfahrtsgewinn des Schenkungsvorgangs aus Sicht des Schenkenden. Das heißt, sie gehen davon aus, okay, wenn jetzt der Geldbetrag 1,2-mal höher liegt, dann heißt das im Grunde, dass die Schenkenden davon ausgehen, dass die Wertschätzung des Geschenks aus Sicht des Beschenkten 1,2-mal höher ausfällt in monetären Größen, als was sie für das Geschenk ausgeben mussten. Und dass das sozusagen diese Differenz ihr persönlicher Netto-Wohlfahrtsnutzen darstellt.
Ja.
Das ist eben, ja, wie schon argumentiert, durchaus angreifbar, aber zumindest mal einen Weg, die Wohlfahrtswirkung des Schenkungsvorgangs aus Sicht des Schenkenden auch zu quantifizieren.
Ja.
Dann wurden die Ergebnisse noch so ein bisschen differenziert anhand zahlreichen Kontrollvariablen, die auch abgefragt wurden. Es wurde ein Unterschied zwischen bereits gekauften und noch zu kaufenden Geschenken festgestellt. Den bereits gekauften wird ein signifikant höherer relativer Wert beigemessen als den noch zu kaufenden.
Relativer Wert heißt,
immer jetzt betrachtet Relation aus Geldbetrag, den ich schenken würde, und Kaufpreis des Sachgeschenks.
Ja, also wie der Faktor 1,2, den eben als Ergebnis angeführt hattest.
Genau.
Okay.
Ja, da kann man sich jetzt auch fragen, wie das zu interpretieren ist. Die Autoren interpretieren es im Sinne eines Endowment-Effekts. Das würde ich jetzt in der Hinsicht so verstehen, dass zu sagen, ja, bisher ja vor allem die Geschenke gekauft wurden, die man sich auf jeden Fall auch leisten kann und die auf jeden Fall auch einen positiven Netto-Wohlfahrtsnutzen bringen. Bei all den Geschenken, die man noch nicht gekauft hat, gut, das wären halt die, die man sich nur noch kaufen würde, wenn noch genug Geld da ist, also wenn Endowment vorhanden ist, weil sie eben sozusagen in Relation betrachtet jetzt keinen so hohen Mehrwert bieten.
Ja, den Endowment-Effekt hatten wir übrigens in der Richard Thaler-Folge auch besprochen.
Genau. Dann wurde auch festgestellt, dass der relative Wert bei Geschenken mit geringerem Kaufpreis im Schnitt etwas höher ausfällt als bei Geschenken mit höherem Kaufpreis.
Ja.
Das finde ich insofern relativ intuitiv, weil das im Grunde einfach auch so eine Art von Spending Maximum hinweist. Ich meine, wenn das Geschenk ohnehin schon sehr teuer ist, dann wäre der Äquivalenzbetrag in Geldeinheiten oder der Äquivalenzbetrag als Geldgeschenk dann auch nicht mehr so viel höher.
Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das proportional wäre, ne? Weil irgendwann, wenn es ein wirklich hochwertiges Geschenk ist, dann ist, glaube ich, auch der Stigma-Effekt nicht mehr so stark. Also relativ gesprochen nicht mehr so stark. Ich nehme mal an, dass er in absoluten Zahlen ausgedrückt steigend ist im Wert des Geschenks.
Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist einfach der Level-Effekt, der dahinter steckt.
Ja, finde ich auch intuitiv. Also, ja.
Es ist auch so, dass man Unterschiede im Hinblick auf die Art des Beschenken feststellen kann. Der relative Wert ist am höchsten für Familienmitglieder und am geringsten für Freunde und Partner. Das finde ich, ja, vielleicht insofern auch ganz intuitiv, weil man vielleicht davon ausgehen kann, dass man Familienmitglieder doch etwas besser kennt im Schnitt als Freunde. Dass sozusagen dieser Informationsvorteil, den ich über die Präferenzen des Beschenkten habe, auch bei denen dann, also bei den Familienmitgliedern stark ausfällt. Und damit sozusagen, ja, der echte Wert des Sachgeschenks auch am stärksten den Kaufpreis übersteigt.
Ja.
Weil ich da am ehesten weiß, okay, das Geschenk, das hat der Person wirklich noch gefehlt. Ich kenne die Person ganz genau. Das heißt, der wahre Wert dieses Geschenks liegt deutlich höher als das, was ich dafür zahlen muss. Neben diesen Durchschnittsergebnissen wurde dann auch noch eine kleine ökonometrische Schätzung angestellt. auf Basis der Stichprobe insgesamt, wo dann dieser relative Wert auf eine Reihe an Einflussfaktoren regressiert wurde, im relativ einfachen linearen Regressionsmodell. Und da wurde eben auch nochmal festgestellt, dass auch in Bezug auf das Gesamtsample ein klarer, signifikanter, negativer Effekt des Kaufpreises auf den relativen Wert festgestellt werden kann. Also der Effekt war eindeutig hochsignifikant und kann, denke ich, so erklärt werden, wie wir es gerade schon gesagt haben, dass es einfach ein Niveaueffekt ist. Ja. Es wurde auch noch nach Gütern differenziert, hatte ich jetzt eben vergessen, also nach Art des Geschenks sozusagen. Und da wurde dann festgestellt, dass dieser relative Wert am höchsten bei Haushaltswaren ausfällt und am geringsten bei Reisen.
Wie rum? Bei Haushaltswaren am geringsten?
Am höchsten und am geringsten bei Reisen. Das fand ich ein bisschen überraschend.
Gut, aber hat mit dem Preis jetzt nichts mehr zu tun, ne? Dafür wird korreliert, weil Reisen sind ja üblicherweise viel teurer als Haushaltsgegenstände.
Das ist eine gute Frage. Es wurde jetzt nicht ganz deutlich, ob das wirklich nur der deskriptive Wert ist, weil das wäre dann in der Tat eine Erklärung, die auch zu dem passt, was wir schon gesagt hatten.
Ja.
Das war in der Tat ein deskriptives Ergebnis, weil sonst hätte ich auch gesagt, wenn man für den Preis kontrolliert, ist es eher so ein bisschen kontraintuitiv, weil ich meine, so Haushaltswaren, das sind ja eher Nutzwaren, die sollten ja jetzt nicht von einem spezifischen persönlichen Wert für den Beschenkten sein.
Ja.
Bei einer Reise mag es anders sein, wenn das jetzt irgendwie ein Ziel ist, wo die Person auf jeden Fall nochmal hin wollte und das ist jetzt eine ganz toll organisierte Reise, die sie sonst gar nicht gefunden hätte. Ja. Da würde ja auch so ein bisschen das Suchkostenargument greifen, aber bei Haushaltsgegenständen sollte man da jetzt also keine große Diskrepanz zwischen Marktwert und Warenwert erwarten.
Ja, ich wollte gerade sagen, als Schenkender bist du, glaube ich, was Reisen anbetrifft, üblicherweise deutlich besser informiert über die Präferenzen des Beschenkten als jetzt bei Haushaltsgegenständen, weil von Haushaltsgegenständen kannst du Dutzende haben und andere Leute wissen gar nicht, hat der einen Wok, hat der einen Sandwich-Toaster, hat der einen Thermomix, das weißt du üblicherweise alles nicht. Bei Reisen allerdings, ich glaube, da gehst du schon allein aufgrund des üblicherweise recht hohen Preises, gehst du kein großes Risiko ein. Mhm. Also wenn jemand sagt, ich wollte immer schon mal nach Marrakesch, dann kaufst du eben eine Reise nach Marrakesch.
Ja.
Oder du weißt, diese Person reist sehr gerne, ist 2, 3, 4 Mal im Jahr irgendwo im Ausland unterwegs. Der könnte ich eine Reise schenken. Ja, oder das ist eine Person, die hat in ihrem ganzen Leben das eigene Dorf noch nie verlassen, der schenkt sie keine Reise. Ja. Ja, also ich glaube, üblicher
Reisen haben auch diesen faden Arbeitsbeigeschmack, den ja doch ein Haushaltsgegenstand immer hat. Ne? Also ist nur was nützlich ist, ist klar, was natürlich auch das Leben erleichtern kann, aber was jetzt ja nicht in der Regel im engeren Sinne wirklich Freude im Sinne von Freizeitnutzen stiftet.
Ja.
Gegensatz zu einer Reise.
Ja, ist immer so ein bisschen kontextabhängig, ne? Also als ich damals zum Studium nach Kiel und dann eben hier zu Hause ausgezogen bin, da habe ich eine Zeit lang recht viele Haushaltsgegenstände bekommen, weil ich musste mir ja meinen Haushalt tatsächlich auch erstmal einrichten. Und dann ist das so eine Phase, wo es
das ja klar, okay, das ist nochmal was anderes, das stimmt schon.
Okay.
Ja, und aber das sind im Grunde dann die zentralen Ergebnisse des Papiers. Es wird jetzt auch nicht weiter ausgeführt, inwieweit das jetzt auch Anschlussuntersuchungen nach sich ziehen kann. Interessant wäre ja sicherlich, eben diese Angebotsseite auch nochmal in einer Untersuchung mit der Nachfrageseite zusammenzubringen. Ja, dass man sozusagen versucht, so ein Untersuchungsdesign zu kreieren, an dem Schenkende und Beschenkte auftauchen. Wobei da es natürlich schwierig ist, die persönliche Beziehung herzustellen. Das müssten dann ja schon auch sicherlich Leute sein, die sich kennen.
Ja, gut.
Wenn irgendwelche anonyme Samples zusammengestellt werden, ist es wahrscheinlich schwierig.
Ja gut, aber es werden doch auch immer viele so medizinische und biologische Untersuchungen mit Zwillingspaaren gemacht. Hm. Die könnte man ja einfach nochmal anrufen und fragen, ob sie nicht auch bei den Ökonomen mal vorbeikommen könnten, weil die kennen sich ja üblicherweise ganz gut.
Das finde ich wirklich interessant. Geschenke unter Zwillingen.
Ja. Ja, es gibt.
Vielleicht sollten wir das vorschlagen,
Irgendwann habe ich mal was zu einer Studie gelesen. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was genau da untersucht werden sollte oder was die Hypothese war. Aber die haben ausschließlich Zwillingspaare als Teilnehmer gehabt. Zum einen Zwillingspaare oder Zwillinge, die zusammen aufgewachsen sind und sich wirklich gut kennen. Und dann aber auch Zwillinge, die aus welchem Grund auch immer nicht miteinander aufgewachsen sind. Vielleicht in verschiedenen Ländern oder der eine bei dem Vater, der andere bei der Mutter oder so. Ich weiß nicht mehr zu welchem Zweck, aber an diese Untersuchungsteilnehmer ranzukommen, ist sicherlich nicht so ganz leicht.
Aber. Naja, ich meine, so schrecklich viele Zwillinge gibt es dann ja auch wieder nicht.
Nee, genau.
Ist so einfach, ja, ja. Dann mag es ja auch noch einen Unterschied machen, ob die jetzt eineiig oder zweieiig sind.
Ja, genau.
Also vielleicht ist dann ja auch nochmal die Bindung eine andere. Also ich weiß es jetzt nicht persönlich, aber wäre ja prinzipiell vorstellbar, dass das auch einen Unterschied macht.
Wahrscheinlich, ja. Vor allem, wenn die Zweieiigen noch ein Junge, ein Mädchen sind oder ein Mann, eine Frau.
Ja, genau. Genau. Das, ja. Dafür müsste natürlich auch alles kontrolliert werden, ob man dann eben noch genügend Freiheitsgrade hat. Das ist dann die Frage.
Naja, genau.
Ja, also soweit zu dem Paper. Genau, und dann wolltest du ja noch ein paar andere Aspekte erwähnen, die auch von ökonomischer Relevanz sind in Bezug auf das Weihnachtsfest.
Ja, also im Wesentlichen hatte ich einfach nur mal nach Christmas Economics gesucht und bin da auf diverse möglicherweise interessante Dinge gestoßen. Das heißt, ich habe lose Notizen, die ich jetzt nochmal durchgehen werde. So einiges von dem, was ich aufgeschrieben habe, hast du schon benannt. Das erste war, also wir hatten ja abgesprochen, dass du das Paper von Laura dir mal anschaust. Und wie wir gerade im Vorgespräch erst bemerkt haben, war das nicht das Paper, von dem ich ausgegangen war, dass du das meinst. Du hattest dich ja jetzt auf ein Arbeitspapier bezogen, was noch recht jung ist. Und das eine Paper, was man eher findet, ist eines von 2016, kein Arbeitspapier, sondern ein Artikel, der im Economic Inquiry erschienen ist, eben von Laura Birk und von Anna Gödecke. Wie gesagt, Laura Birk ist vermutlich noch immer an der Uni in Göttingen und Frau Gödecke ist Professorin in Reutlingen. Und dieses Paper, das dem, was du eben beschrieben hast, vorausgegangen ist, trägt den Titel Christmas Economics, a Sleigh Ride. Und ich habe auch mehrere Online-Artikel gefunden, die Bezug nehmen auf genau dieses Paper. Und nicht nur Artikel, sondern auch eine Podcast-Folge. Es gibt einen Podcast, der nennt sich Macro Musings. Das ist ein Makroökonom, David irgendwas. Der hat auf SoundCloud einen Podcast. Also ich werde auf SoundCloud mal diese Podcast-Folge reposten und werde sie außerdem noch in unsere Kurvenschubser Plus-Kuration einstellen. Ich hatte leider noch keine Zeit, mir die anzuhören. Die geht ungefähr eine knappe Stunde und ist auf Englisch. Gut, dann hatte ich, dass wir von einem exogenen Nachfrageschock sprechen in der Weihnachtszeit. Davon hattest du ja bereits gesprochen und üblicherweise würde man bei einem exogenen Nachfrageschock, also mit Nachfrageschock meine ich hier einen Anstieg der Nachfrage, üblicherweise würde man da davon ausgehen, dass infolgedessen sowohl die gleichgewichtige Menge als auch der gleichgewichtige Preis steigt. Bei der Menge ist es ohne weiteres zu beobachten, dass es so ist, weil während des Advents bzw. der Weihnachtszeit wird tatsächlich mehr konsumiert als im Rest des Jahres. Aber man würde eben auch erwarten, dass das einhergeht mit einer entsprechenden Preissteigerung. Aber die gibt es nicht, beziehungsweise nicht in dem Ausmaß, wie man es vielleicht erwarten würde. Zum Beispiel bei Actionfiguren und bei elektrischen Werkzeugen. Mhm. Also Power Tools, ich nehme mal an, elektrische Werkzeuge sind es. Da kann man einen Preisanstieg nicht beobachten. und bei anderen Gütern natürlich auch noch. Und zurückgeführt wird das zum einen auf Skalenerträge, wenn in der Vorbereitung auf die Weihnachtszeit größere Stückzahlen produziert werden, dann werden die zu geringeren Durchschnittskosten produziert als während des restlichen Jahres, wo die Stückzahl geringer ist. Und somit besteht die Möglichkeit, auch geringere Preise anzubieten. Hm. Ein anderer Effekt könnte möglicherweise sein, dass die Preiselastizität der Nachfrage höher ist während der Weihnachtszeit. Jetzt nicht die Preiselastizität der aggregierten Nachfrage unbedingt, weil dann würden wir ja nicht zu dem Anstieg der gleichgewichtigen Menge kommen. Da geht es dann vielleicht eher um die Preiselastizitäten der Nachfragen nach bestimmten Gütern, wie zum Beispiel den Werkzeugen oder den Actionfiguren. Mhm. Das heißt,
was wäre jetzt genau die Begründung dahinter?
Die Begründung ist im Wesentlichen, dass die Advents- und Weihnachtszeit eine Zeit ist, in der die meisten Leute mehr ausgeben als in anderen Monaten und sie deswegen ein bisschen mehr auf das Geld gucken und ohnehin in dem Prozess sind, viele Informationen einzuholen und sich viele Gedanken darüber zu machen, was sie verschenken können.
Die Suchkosten einfach ohnehin dann etwas geringer ausfallen, man kann besser Preise vergleichen, auch angebotsseitig sicherlich, weil es ja auch dann mehr Advertisement gibt, viel Werbung mit Angeboten und dass die, denke ich, auch einen besseren Marktüberblick haben als jetzt zu anderen Zeiten im Jahr.
Ja, genau. Das heißt, wenn man sich das grafisch vorstellt, dann hat man neben der Rechtsverschiebung der Nachfragekurve, also dem exogenen Nachfrageschock, noch eine Drehung der Kurve. Der Nachfragekurve, die wird flacher, wenn die Nachfrage preiselastischer wird. Und somit kann es bei bestimmten Gütern eben dazu kommen, dass der Preis unterm Strich auf einem ähnlichen Niveau bleibt wie vorher auch. Ist dann die Frage, was dann mit der Menge passiert, wenn angebotsseitig nichts passiert. Dann habe ich ein paar Beispiele gefunden. In den USA, Kanada und Australien ist es so, dass die Benzinpreise vor Weihnachten nicht ansteigen. Das Vorurteil sieht so aus, dass die Benzinpreise vor allen größeren Feiertagen ansteigen, weil plötzlich viele Leute nach Hause oder zu Verwandten fahren. Mhm. Und die Mineralölkonzerne bzw. die Tankstellen die Gelegenheit nutzen, um die Preise ein bisschen anzuheben. Das Vorurteil gibt es hierzulande, glaube ich, auch, aber zumindest in Nordamerika und Australien gibt es da keine empirische Evidenz für. Was tatsächlich passiert, ist, dass die Aktienkurse in der Weihnachtszeit etwas ansteigen. Was natürlich verblüffend ist, ne? Weil auf den Aktienmärkten, da sind in erster Linie Profis unterwegs. Und in dem Moment, wo eine solche saisonale Schwankung bekannt ist, müsste es denen ja eigentlich möglich sein, diese Schwankungen auszunutzen und somit Geschäfte zu machen, ne? Und ein bisschen, also Aktien zu kaufen, bevor dieser Anstieg der Aktienkurse einsetzt und diese dann so ungefähr zur Weihnachtszeit oder im Januar oder wann auch immer das ausläuft, wieder zu verkaufen zu einem höheren Preis. Aber scheinbar passiert es nicht. Oder zumindest nicht in einem Maße, das dafür sorgen würde, dass dieser Effekt gar nicht mehr auftritt. Ein anderes Vorurteil ist, dass die Anzahl der Suizide abnimmt zur Weihnachtszeit. Ich glaube, das bezieht sich auch wieder auf die USA, weil ich das aus der englischsprachigen Wikipedia...
Abnimmt oder zunimmt?
Das Vorurteil ist, dass sie zunehmen, aber tatsächlich nehmen sie ab. So, ja. Zur Weihnachtszeit nehmen sie etwas ab, aber bis zu Silvester, also nur eine Woche später, nehmen sie dann wieder zu. Das heißt, möglicherweise ist es einfach nur eine zeitliche Verzögerung. Also
auch signifikant zu, das ist ein übliches Muster.
Ja. So, also ich bin jetzt in die Quellen nicht tiefer eingestiegen, in diesem Fall hier, ne? Aber ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, was der Effekt ist, wenn man Weihnachten und Silvester zusammennimmt. Also in der Zeit von, sagen wir mal, Mitte Dezember bis Mitte Januar finden da mehr Suizide statt als in anderen gleich langen Zeiträumen, zum Beispiel im Mai oder so. Das weiß ich jetzt nicht.
Weil das wäre ja eigentlich die Frage, die man sich ja stellen würde, wäre, ob durch das Weihnachtsfest sozusagen, durch die Existenz des Weihnachtsfestes, die Suizidrate ansteigt. Ja. Und da wäre es ja sicherlich zu kurz gegriffen, sich nur die Festtage selbst anzuschauen. Müsste man sich eigentlich wirklich auch die Vorweihnachtszeit plus ja zumindest noch irgendwie 1-2 Wochen danach mit anschauen.
Ja, genau. Ja, dann sind wir bei einem Thema, was wir gerade schon mal kurz geschnitten hatten, und zwar bei Bargeld als Geschenk. Bargeld hat ja für sowohl den Schenkenden als auch den Beschenkenden den gleichen nominalen Wert. Somit führt das alleine schon mal nicht zu einem Nettowohlfahrtsverlust. Aber wie wir eben schon mal sagten, das Verschenken von Bargeld ist üblicherweise sozial nicht so gern gesehen. Oder kulturell nicht so gern gesehen. Was hier eine Rolle spielen könnte, ist, dass die beiden Parteien unterschiedliche Grenznutzen des Einkommens aufweisen. Wenn jemand, der relativ reich ist, jemand anderem, der relativ arm ist, Bargeld schenkt, dann wandert das eben von jemandem mit einem relativ geringen Grenznutzen des Einkommens zu einem mit einem relativ hohen Grenznutzen des Einkommens. Ich meine, der interpersonale Vergleich ist ja bei Nutzenniveaus so jetzt nicht zulässig, aber ich glaube, die Idee ist klar. Ja, das heißt, wenn ein Geschenk von einer relativ reichen Person an eine relativ arme wandert, könnte das in dieser Hinsicht einen Nettowohlfahrtsgewinn bedeuten.
Ja.
Sowas wie ein Kompromiss sind Gutscheine, denn Gutscheine sind ja auch recht liquide und dem Bargeld ganz ähnlich. Aber sie sind eben dann doch nicht Bargeld, sondern schon so ein bisschen Sachgeschenk und wird wohl von den meisten akzeptiert. Und jetzt könnte man meinen, dass es dazu keinem nennenswerten Nettowohlfahrtsverlust kommt. Aber dem ist nicht so, denn viele der Gutscheine werden gar nicht eingesetzt. Viele haben ja ein Ablaufdatum oder andere werden einfach nicht eingesetzt, weil der Beschenkte kein wirkliches Interesse daran hat, ihn einzulösen. Oft gehen die ja noch mit einem gewissen zeitlichen Aufwand einher, wenn es zum Beispiel eine Reise ist, wie wir eben schon mal besprochen hatten. Und ich meine, ich hätte vielleicht war es letztes Jahr Weihnachten mal gehört, dass ungefähr 40% aller Gutscheine gar nicht eingelöst werden. Ich weiß nicht, ob das für Deutschland oder Europa
galt. Ja, das halte ich für glaubwürdig. Also.
Ja, ich auch. Möglicherweise bezog sich das auf Nordamerika, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, da nennenswerte Unterschiede anzunehmen. Ich
meine, eine Frage wäre natürlich, ob man jetzt aus der Tatsache, dass ein Gutschein nicht eingelöst wird, unbedingt zwangsläufig schließen kann, dass überhaupt kein Nutzen mit dem Geschenk verbunden ist. Könnt ihr auch argumentieren, der Nutzen besteht darin, dass ich ja die Möglichkeit erhalte, die entsprechende Leistung abzurufen. Ob ich das dann wirklich tue, ist eine andere Frage.
Ja gut, das stimmt.
Aber das hängt natürlich stark vom Gutschein ab. Ne? Also da müsste man wahrscheinlich nochmal eine eigene Untersuchung machen, was jetzt eben die Wertschätzung von Gutscheinen ist. Ob wirklich auch die Gutscheine sich auf solche Güter oder Aktivitäten beziehen, die auch den wahren Präferenzen der Beschenkenden entsprechen.
Ja, ein Amazon-Gutschein ist natürlich, oder ein Gutschein von der Bahn, ist für die meisten wahrscheinlich viel wertvoller oder mit einem höheren Nutzen verbunden als ein Gutschein für ein Konzert an einem bestimmten Tag in einer Stadt, in der man nicht mal wohnt oder so.
Ne? Ja, und dann eben keine Hotelübernachtung mitgeliefert wird und man das noch selber bezahlen kann.
Ja, genau, das kommt noch dazu, genau. Es gab auch mal eine Untersuchung, die den Gutscheinwert verglichen hat mit dem Weiterverkaufspreis auf eBay. Und die kamen zu dem Ergebnis, dass man beim Weiterverkauf einen Wertverlust im Umfang von so 10-15% erfährt. Also wenn du einen 100-Euro-Gutschein auf eBay anbietest, dann wirst du den für so 85-90 Euro los. Ne, weil ich würde ja auf eBay keine 100 Euro oder auch keine 99,50 Euro für einen 100-Euro-Gutschein ausgeben. Also von Porto jetzt nochmal ganz abgesehen. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt noch, ob das Porto da jetzt noch einen Keil zwischentreibt oder ob es vielleicht Gutscheine sind, die auf elektronischem Wege übermittelt werden können.
Ja.
Und somit kostenlos. Ja, gut.
Ja, dann, nicht mal für einen 100-Euro-Schein würde man 100 Euro bekommen auf eBay. Gehe ich da fest von aus.
Ja, ja, ganz bestimmt.
Und dann ja für einen Gutschein erst recht nicht.
Nee. Ich war schon lange nicht mehr auf
eBay. Das Risiko müsste dann ja mit eingepreist werden, dass der Gutschein vielleicht in Wahrheit schon verfallen ist oder gar nicht ankommt.
Genau. Ja, also im Grunde genommen ist es eine Risikoprämie, die da mit eingepreist wird. Dann gibt es den sogenannten Santa Claus-Effekt. Also es gibt die These, dass dieser Effekt existiert und die Theorie darum, aber diese These kann nicht so wirklich belegt werden oder zumindest sind die Forschungsergebnisse uneindeutig. Der Effekt beschreibt einen ökonomischen Aufschwung während des vierten Quartals und dann einen folgenden Abschwung im ersten Quartal des Folgejahres. Und darüber, also über die Frage hinaus, ob es diesen Effekt als solchen gibt, spielt dann die Frage eine Rolle, ob diese Schwankung, ob dieser Effekt denn aus makroökonomischer Sicht wünschenswert ist oder nicht. Also geht das vielleicht mit nennenswerten Ineffizienzen einher, die nicht wünschenswert sind, oder ist das alles kein Problem? Das wäre die Frage, die sich da anschließt. Dann hatte ich in der englischsprachigen Wikipedia mal den Artikel mit dem Titel Economics of Christmas durchgelesen. Da wird zum Beispiel erwähnt, dass Geschenke weiße Elefanten sein können. Also im Englischen gibt es den Begriff White Elephant und das beschreibt einen Gegenstand, der einen vermeintlich sehr hohen Wert hat, aber tatsächlich mit Kosten für den Besitzer einhergeht, die diesen Wert übersteigen oder den Nutzen übersteigen, den der Besitzer aus dem Gegenstand zieht. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, warum das ein weißer Elefant ist, aber ein anderes Beispiel wäre vielleicht sowas wie ein Segelboot. Also wenn du mir jetzt ein Segelboot schenken wollen würdest, hätte ich jetzt nicht unbedingt was dagegen, aber es wäre mit nennenswerten Kosten verbunden, ja, ne? Weil alleine der Unterhalt für Liegeplätze im Hafen oder im Winter irgendwo an Land, dann Gebühren für Brücken und Schleusen und Wartung und Instandhaltung und Ausrüstung und so, da kommt ja noch viel dazu. Ne? Und außerdem ist es einfach zusätzlicher Kram. Also ich habe mir Kram notiert im Englischen Clutter. Passt jetzt beim Segelboot nicht so richtig, eher bei so kleinen Gegenständen, die man sich irgendwo ins Regal stellt. Also wenn es irgendwas ist, womit man nicht wirklich was anfangen kann und man hat es dann ein paar Jahre einfach im Wohnzimmer irgendwo auf der Anrichte stehen, obwohl man es da nicht haben möchte, ist das einfach Kram, der rumsteht.
Ja, und Platz ja auch belegt.
Genau, also weißer Elefant. Dann gibt es wohl oder gab es sogenannte Christmas Clubs. Das beschreibt eine Ersparnisbildung für Weihnachten. Also eine Ersparnisbildung über das ganze Jahr hinweg, um anzusparen für die recht hohen Ausgaben, die man dann zur Weihnachtszeit hat. Hierzulande kennen wir ja das Weihnachtsgeld, was solche Sparbuchmodelle unnötig macht oder weniger notwendig. Auch das kommt wahrscheinlich eher aus den USA, wobei es da ja auch Sonderzahlungen zu Weihnachten gibt. Dann haben wir auch hierzulande den Effekt, dass zumindest subjektiv, / gefühlt, der Beginn der Weihnachtssaison immer weiter nach vorne rückt. Also wenn wir uns orientieren am Schmuck und an den Produkten in den Supermärkten.
Anfang September ist ja schon bei Rossmann Weihnachten ausgebrochen.
Ja, das ist schon ziemlich früh. Also ich meine, in Großbritannien und in den USA gibt es ja den Black Friday. Ne? Also Ende Oktober ist ja Ende Oktober ist Halloween, aber Ende November ist Thanksgiving und der Freitag danach ist ja der Black Friday und das ist der offizielle Startschuss für die Weihnachtssaison, obwohl es natürlich mittlerweile auch dort schon längst so ist, dass die Weihnachtssaison zu dem Zeitpunkt schon längst begonnen hat. Ne? Aber das ist immer, ist trotzdem noch mal so ein Tag, wo viele Warenhäuser dann mit Rabatten werben und reduzierten Preisen und irgendwelchen tollen Produkten, die es am Donnerstag davor noch nicht gab.
Ja.
Der Nutzen für den Einzelhandel ist übrigens fraglich. Also ob das wirklich Sinn macht, die Weihnachtssaison auszudehnen, weil es geht ja nicht darum, die Weihnachtssaison nach vorne zu verlagern, sondern es geht darum, sie auszudehnen und über einen längeren Zeitraum.
Ja, die Frage ist ja, wird wirklich mehr gekauft? Weil wenn nicht, muss man ja im Grunde im Einzelhandel nur mehr Ressourcen vorhalten für denselben Umsatz.
Ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Betriebe, also solche, die beispielsweise Lebkuchen herstellen oder Glühwein, die haben den Rest des Jahres nicht viel zu tun. Die freuen sich natürlich, wenn die Saison ein bisschen länger ist. Aber was so die üblichen Geschenke anbetrifft, Elektronik und so weiter, wenn die nicht zu Weihnachten gekauft werden oder wenn die nicht im Dezember für Weihnachten gekauft werden, ja gut, dann werden sie halt im November gekauft, aber dafür dann nicht im Dezember. Also ist fraglich, ob das gesamt, also volkswirtschaftlich betrachtet, wirklich lohnt.
Mhm.
Eine Sache, die ich noch ganz interessant finde, ist folgendes. Es gibt von einem Unternehmen namens PNC Wealth Management gibt es zwei Preisindizes, die sie berechnen. Der eine Preisindex nennt sich Christmas Price Index und enthält alle, ich glaube, es sind 12 Produkte, alle Produkte aus dem Lied The 12 Days of Christmas.
On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love gave to me seven swans a-singing, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eighth day of Christmas, my true love gave to me eight maids a-milking, seven swans a-swimming, six geese a-laying, five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
Ja, diese 12 Tage Weihnachten, ich glaube, das ist beginnend mit dem 25. Dezember. Also der 24. Dezember ist ja noch Christmas Eve und also der Abend vor Weihnachten und dann der erste Weihnachtsfeiertag ist der 25. Dezember. Und dann hättest du ja im Dezember noch 7 Tage und dann noch
bis 6. Januar dann.
Ja, bis 5. Also einschließlich 5. und der 6. Januar.
Ja, 6. klar, 6. Januar ist dann Heilige Drei Könige und dann
endet Weihnachten. Das Ende, genau. Also diese 12 Tage sind das wohl. Ne? Also in dem, was ich gelesen habe, das war jetzt auch noch in der Wikipedia, da stand drin, dass dieser Christmas Price Index ein, Zitat, tongue-in-cheek Preisindex ist. Also ein nicht so ganz ernst gemeinter Preisindex. Und dann steht da, es gibt aber noch einen anderen Preisindex, der nennt sich The True Cost of Christmas, vom selben Unternehmen herausgegeben. Mhm. Und ich habe die starke Vermutung, dass auch der nicht so ganz ernst gemeint ist, obwohl die Wikipedia da ein bisschen, das kann man auch anders verstehen. Der Warenkorb dieses Preisindizes sieht so aus, dass für jeden dieser 12 Tage ein Rebhuhn in einem Birnbaum enthalten ist. Ne, weil das ist, wenn du dir den Text zu dem Lied anschaust, im Wesentlichen, was da irgendwie passiert, ist, dass am ersten Tag ein Zitat Cartridge in a Pear Tree, also ein Rebhuhn in einem Birnbaum, verschenkt wird. Und am zweiten Tag dann eine Turteltaube. Mhm. Entschuldigung, zwei Turteltauben. Das ist wichtig. Turteltaube heißt übrigens Turtle Dove, was ich nicht wusste. Ich dachte Schildkrötentaube, habe ich noch nie gehört. ja, aber gut. Gut, also das Rebhuhn in dem Birnbaum, das ist 12-mal in dem Warenkorb enthalten, einmal für jeden dieser 12 Tage. Die Turteltauben sind 22-mal enthalten, weil jeweils 2-mal ab dem zweiten Tag, vom zweiten bis zum 12. Tag, also 11-mal, aber 2 Tauben, deswegen 22 Stück. Und so geht es weiter. Am dritten Tag sind es dann 3 Einheiten von irgendwas anderem und so weiter. Und ich habe das mal nachgerechnet. Wenn du das alles aufaddierst, kommst du unterm Strich auf 364 Artikel. Und die sind in diesem Preisindex enthalten. Und gut, wie gesagt, auch das ist wohl nicht ganz so ernst gemeint. Gut, damit bin ich fast durch. Ich habe noch eine Seite der New York Times verlinkt. Die haben wohl eine Serie, die sich The Economics of the Holidays nennt. Und unter dem oder in dem Rahmen eine Seite namens Christmas Economics. Das ist im Wesentlichen eine Themenübersicht oder Linkliste, größtenteils mit Links zu Dingen, die wir eben schon besprochen haben. Mhm. Aber ich verlinke das trotzdem mal.
Klar.
Dann eine Kleinigkeit, das ist das Letzte und hat mit Christmas Economics eigentlich gar nichts zu tun, aber Google, oder nicht Google, es war DuckDuckGo wahrscheinlich, hat mir als Suchergebnis eine Seite mit dem Titel Christmas Island Economy ausgespuckt. Christmas Island oder die Weihnachtsinsel befindet sich in Australien. Und das australische Ministerium für Infrastruktur, Transport, Städte und regionale Entwicklung beschreibt auf dieser Seite so grob die Wirtschaft der Weihnachtsinsel. Hm. Und da ist aufgelistet, dass es dort in erster Linie Phosphatbergbau gibt. Ich glaube Phosphat von, da stand Low-Grade Phosphate, also wohl Phosphat mit recht geringer Qualität oder recht geringer Reinheit. Dann gibt es da ein bisschen Tourismus, ein paar staatliche Dienstleistungen und ein Flüchtlingszentrum. Das habe ich jetzt mal übersetzt, das ist Immigration Detention Center, also nicht Flüchtlinge streng genommen, aber das kommt dem wohl am nächsten.
Ja.
Gut, hat ein bisschen, nee, hat eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun. Auch die Insel hat möglicherweise nicht viel mit Weihnachten zu tun. Ich habe jetzt nicht recherchiert. Es wurde an
Weihnachten entdeckt, das war, glaube ich, der Grund, ne, warum man sie so benannt hat.
Ich glaube auch, genau. Ja. Aber da sie sich ja auch noch auf der Südhalbkugel befindet und Weihnachten dort im Sommer stattfindet, ist das jetzt aus europäischer Sicht nicht besonders weihnachtlich, was da abläuft.
Nehme ich mal. Kein naheliegendes Domizil an Weihnachten.
Nee, wahrscheinlich nicht. Gut, damit wäre ich durch. Ja. Ich hatte noch ein paar andere Seiten gefunden, die lasse ich einfach mal in den Sendungsnotizen. Da sind ein paar Sachen drunter, die ich mir selber noch gar nicht angeschaut habe. Ich werde die nochmal überfliegen, wenn irgendwas dabei ist, was problematisch ist, dann schmeiße ich es doch nochmal raus. Aber ansonsten die Sachen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil ich es nicht geschafft habe, sie vorzubereiten, die lasse ich einfach in den Sendungsnotizen. Und ja, wie gesagt, die eine Podcast-Folge mit Laura Birk und Anna Gödecke zu dem einen Paper, das wir jetzt nicht explizit besprochen haben. Das stelle ich ein in Kurvenschubser Plus. Das ist eine Kuration von uns, die ihr auf graukaue.eu findet. Dort findet ihr sowieso alle Informationen. Unter anderem auch die Info, dass es uns auf Twitter gibt unter @graukaue und zum Beispiel auf Mastodon unter @graukaue@ruhr.social. Würde uns freuen, wenn ihr uns da folgt. Hin und wieder verzwitschere oder vertröte ich da die ein oder andere Info, wie zum Beispiel neu erscheinende Episoden, zum Beispiel diese hier. Ja, genau. Damit wären wir, glaube ich, durch, oder?
Ja, ich denke, damit haben wir jetzt sehr viele verschiedene ökonomische Aspekte des Weihnachtsfests beleuchtet. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch Vorfreude auf Weihnachten, nachdem wir jetzt alles so schrecklich rationalisiert haben.
Oh, das ist übrigens ein Kommentar.
Tendiert jetzt nicht doch dazu, eure Lieben nur mit Geld zu beglücken?
Ich habe mehrere Artikel gefunden, wo im Wesentlichen drinsteht, dass irgendein Ökonom irgendjemand anderem sein Weihnachtsfest versaut hat. In vielen dieser Artikel regen sich vermutlich Nicht-Ökonomen darüber auf, dass wir Ökonomen scheinbar empfehlen, Bargeld zu verschenken oder gar nicht zu verschenken oder was auch immer, weil da immer eine normative Aussage reininterpretiert wird, die es da üblicherweise gar nicht gibt. Mhm. Normalerweise geht es ja nur darum, den Prozess oder das kulturelle Phänomen des Geschenkeaustauschens besser zu verstehen.
Ja. Waldvogel wörtlich interpretiert wäre das ja aber die Implikation, er schenkt nur Geld.
Ja, ich habe jetzt sein Paper nicht genau gelesen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob er vielleicht in seiner Conclusion noch einräumt, dass da Effekte eine Rolle spielen können, die er jetzt ausklammert, aber die ihm durchaus bewusst sind. Ne? Ja. Also all diese sozialen, zwischenmenschlichen Dinge, die da natürlich mit reinspielen.
Ja, ich glaube, also er müsste Kinder haben eigentlich, weil also seine Ehefrau ist ja auch Ökonomin. Ich glaube, es ist seine Ehefrau, vielleicht ist es auch seine Schwester, aber ich vermute jetzt einfach mal, es sei seine Ehefrau Jane Waldvogel. Die ist Familienökonomin nämlich, unter anderem. Insofern, ja, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass die Kinder zusammen haben.
Ah. Ach so, und die kanntest du vorher schon? Die ist...
Die kannte ich ein bisschen aus der Gender Pay Gap Geschichte. Dazu hat sie wiederum Beiträge geliefert. Und als ich das jetzt, die Quelle jetzt gerade gesehen habe, dachte ich, okay, ist das auch dieselbe Person? Aber hab dann rausgefunden, dass es doch ein Herr ist.
Ja.
Und ja, bei Wikipedia findet man da nichts Näheres zu, anders als bei Politikern, wo ja gern alle Verwandtschaftsverhältnisse aufgelistet sind. Ja. Aber es könnte durchaus sein, dass die verheiratet sind.
Ja. Ja, ich hatte auch noch eine Seite gefunden, aber müsste ich jetzt nochmal reinschauen, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Die hatte ich aus den Sendungsnotizen, glaube ich, rausgeschmissen. Aber ich kriege es jetzt nicht mehr genau auf die Reihe. Es gibt irgendwie eine Seite, die nennt sich Economic Job Market Rumors oder so. Mhm. Die hatte ich rausgeschmissen, weil da beschrieb auch jemand, wobei das war, glaube ich, polemisch. Da beschrieb jemand, dass sein Weihnachten versaut wurde von einem Ökonomen. Und dann hatte ich eine andere Seite mit so einem ähnlichen Artikel. Der bezog sich... der war nicht so ähnlich. Da ging es um was anderes. Das war einfach so eine... der Titel war irgendwie eine schöne Weihnachtsgeschichte. Und da ging es darum, dass ein William L. Johnson oder so, Professor von der University of Missouri, glaube ich, der vorher an Princeton und Berkeley und ein paar anderen war, wohl ein recht renommierter Ökonom, den ich aber nicht kannte. Die Geschichte war einfach nur die, dass er wohl mal einem Studenten oder einer Studentin, die jetzt den Artikel geschrieben hat, und den anderen Studenten in der Vorlesung die Geschichte erzählt hat, dass er für Weihnachten mit seiner Frau zu seinen Schwiegereltern gefahren ist. Und dann haben sie irgendwann bemerkt, dass der Tank fast leer ist und dass sie dringend mal tanken müssen. Und sie hatten schon so ein bisschen die Befürchtung, dass es keine offene Tankstelle mehr gibt. Also sie waren ziemlich spät dran, ne? Sie sind erst, ich weiß nicht wann, aber so auf den letzten Drücker dahin gefahren und hatten die Befürchtung, die Tankstelle ist schon zu. Oder die Tankstellen sind schon zu, sie kriegen kein Sprit mehr. Und er sagte, ich als Ökonom gehe davon aus, dass es irgendjemanden gibt, der die Gelegenheit sich nicht entgehen lässt, jetzt auch kurz vor Weihnachten noch Kasse zu machen. Finde ich persönlich nicht so ganz überzeugend, weil die Wahrscheinlichkeit muss ja nicht 100% sein, dass man noch eine Tankstelle findet. Ne? Wenn du nur noch 3 Kilometer weit kommst, ja, dann befindet sich da halt vielleicht keine Tankstelle. Also die Geschichte fand ich nicht so besonders berauschend. Aber unten drunter waren so einige Zitate aufgelistet von eben diesem einen Professor. Mhm. Und wahrscheinlich mindestens 5 davon kamen mir sehr bekannt vor. Also das war scheinbar so ein Zitate-Produzent. Wahrscheinlich kennst du auch das ein oder andere. Ich kann es ja finden.
Acemoglu, oder?
Nee, ich glaube William Johnson, beim mittleren Namen, beim zweiten Vornamen bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube William L. Johnson. Na gut, fiel mir nur gerade so ein. Kann ich ja vielleicht bei einer späteren Folge nochmal ausgraben. Gut, aber dann wären wir erstmal durch. Schöne Grüße an Laura, falls sie das hier hören sollte. Und euch allen natürlich ein schönes Weihnachtsfest, ob ihr feiert oder nicht, egal wie ihr feiert, schöne Feiertage. Und ja, da wir uns ja wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr hören, auch einen guten Rutsch. Und wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall wieder zurück.
Na klar.
Ne? Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Gut, war ja jetzt halbwegs ökonomisch. Also von der Länge her meine ich.
Ja, 1,40 ungefähr. Micha hier nochmal. Ich möchte etwas Werbung machen. Zunächst einmal möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass der erwähnte Joel Waldfogel ein Buch geschrieben hat. Der Titel des Buches lautet Scroogenomics: Why You Shouldn't Buy Presents for the Holidays. Eine deutsche Übersetzung ist mir nicht bekannt. Die englische Fassung kostet zurzeit als Kindle-Edition 6 € und ein paar zerquetschte. Den Link zu diesem Buch findet ihr in den Sendungsnotizen. Genau genommen ist es ein Amazon-Partner-Link. Wenn ihr diesen verwendet, um zu Amazon bzw. zu dem erwähnten Buch zu kommen, dann könnt ihr dort ganz normal und zu den gewöhnlichen Preisen dieses Buch oder irgendeinen anderen Artikel bestellen und wir erhalten von Amazon dann eine kleine Provision. Ihr könnt uns auf diese Weise also unterstützen. Außerdem möchte ich schon einmal Werbung machen für die Econ Stories bzw. Emergent Order. Die Links findet ihr ebenfalls in den Sendungsnotizen. Ich werde in den kommenden Folgen nochmal auf die zu sprechen kommen, denn die haben sowohl bei YouTube als auch auf ihren eigenen Webseiten ein paar ganz interessante Dinge veröffentlicht, die frei zugänglich sind. Und eines dieser Dinge ist Deck the Halls with Macro Follies. Also frohe Weihnachten und guten Rutsch.
The economy is just terrible. And we've already bought all these presents. I'm really worried about our future, honey.
What else can we do? I'm spending as fast as I can to stimulate the economy. Uh-oh. I just maxed out my credit card.
Here, use mine. The economy can use all the spending it can get.
Stop right there. Is your family's holiday spirit and checkbook suffering from the fallacy that consumer spending grows the economy? Well, say goodbye to this popular misconception with Econ Story's new fake holiday album, Deck the Halls with Macro Follies.
Deck the halls with macro follies. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la.
Enjoy the greatest collection of economic holiday hits ever aggregated.
Oh, GDP, oh, GDP, what can we do to grow thee?
Marvel at Macro's mischievous maestro, John Maynard Keynes, who drove spending straight to the top of the pop charts with this hit.
Income equals expenditure, they are one and the same. When the economy contracts, your savings are to blame. So goods collect upon the shelves with workers unemployed. If you want a recovery, buy toys, mountains of toys. If you want a sound recovery, buy toys.
If you like Keynes' general theory, you'll love his inspiration, Thomas Malthus, in this defunct 1820s original.
Silent night, no shoppers in sight. A general glut has caused our plight. Spend your money to clear the shelves. With consumption, we'll save ourselves. Under consumption is born. I view your savings with scorn.
Yes, this amazing collection has Malthusian macro. And thankfully, much, much more. Now, curl up by the fire with the classical crooning of Jean-Baptiste Say.
Hark, I hear a fallacy. Demand can't grow the economy. We produce so we can buy. Demand's enabled by supply. If our goal is more consumption, first we must increase production. Rising productivity is the path to prosperity. The law of markets tells us why. Growth is driven by supply.
Increasing productivity needs more savings and investment. The true engine of economic growth. Now, hear Friedrich Hayek sing a song of savings.
Your savings are borrowed by businessmen. Production structure is changed. They invest in workers and capital goods.
Our economy rearranged.
Delaying consumption of goods today. A better tomorrow we pave. If growing prosperity is our goal,
the best thing we can do is save.
If we save more today, we can have an even better holiday tomorrow.
And maybe we can even pay for my college tuition.
So relax, enjoy the holidays, and say bah humbug to any pundit or politician pushing consumer spending as a path to prosperity with Econ Stories' Deck the Halls with Macro Follies holiday album.
Deck the halls with macro follies. La 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 la.
And remember, the only one with the power to create presents out of thin air is Santa himself.
Thank you. Recession?